Bundespressekonferenz zum Bundeshaushalt 2025. Ich begrüße den Bundeskanzler Olaf Scholz, ich begrüße den Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz Robert Habeck und ich begrüße den Bundesminister der Finanzen Christian Lindner. Seien Sie uns herzlich willkommen. Herr Bundeskanzler, Sie haben das Wort. Bitte schön.
Ja, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie alle. Schlaf wird überschätzt. Wir haben lange durchgemacht und viel beraten, um jetzt heute pünktlich zum Ende dieser Sitzungswoche einen Haushaltsentwurf vorlegen zu können. Außerdem haben wir natürlich ein Motiv gehabt. Wir wollten unbedingt vor dem heutigen Spiel unserer Mannschaft auch fertig sein. Das alles hat geklappt und insofern können wir Ihnen was berichten. Die Bundesregierung hat ihre Beratung über den Haushaltsentwurf 2025 nun abgeschlossen. Wie angekündigt, wird das Kabinett in seiner nächsten Sitzung am 17. Juli, also in 12 Tagen, den Entwurf beschließen. Gleichzeitig werden wir damit auch einen Nachtragshaushalt für 2024 beschließen. Und wir werden eine Wachstumsinitiative auf den Weg bringen, um dem Wirtschaftswachstum einen zusätzlichen Impuls zu verleihen. Mit diesem Haushalt schaffen wir Sicherheit und Stabilität in Zeiten, die von Unruhe und Verunsicherung geprägt sind. Unruhe, die durch den barbarischen Überfall Russlands auf die Ukraine und seine Folgen ausgelöst worden ist. Unruhe und Verunsicherung durch den Klimawandel, der für uns alle spürbar ist und von uns erfordert, unsere Industrie massiv zu modernisieren und die Energieversorgung komplett umzustellen auf die Nutzung von Windkraft, Solarenergie und Wasserstoff. Unruhe und Verunsicherung durch irreguläre Migration, auch das, weil Bürgerinnen und Bürger die Sorge haben müssen, dass der Staat seinen Aufgaben vielleicht nicht gerecht würde. Und nicht zuletzt durch wirtschaftliche und gesellschaftliche Veränderungen überall in der Welt, die uns herausfordern. Diese Verunsicherung schlägt sich oft nieder im Erstarken rechtspopulistischer und rechtsextremer Kräfte, in vielen europäischen Ländern und ja, auch bei uns in Deutschland. Kräfte, die vermeintlich einfache Antworten versprechen auf ziemlich komplexe Probleme, die den Kompromiss verteufeln, die uns gegeneinander aufhetzen, statt den Zusammenhalt zu unterstützen. Mit Sorge blicke ich auf die zweite Runde der Parlamentswahlen in Frankreich, nachdem bereits in den Niederlanden, in Belgien, in 2 skandinavischen Ländern solche Kräfte mit an die Regierung gekommen sind. Für diese Kräfte ist Politik ein Nullsummenspiel, bei dem der eine nur genau das bekommen kann, was dem anderen weggenommen wird, bei dem es entweder Gewinner oder Verlierer gibt. Wir brauchen aber keine Entweder-oder-Politik, sondern eine Sowohl-als-auch-Politik. Wir brauchen die Unterstützung für die Ukraine und eine stabile Rente, die Modernisierung unserer Industrie und bezahlbare Energiepreise, eine starke Bundeswehr und gute Straßen, und stabile Brücken und pünktliche Bahn. Wir brauchen wirtschaftliches Wachstum und solide Finanzen. Wir brauchen gute Löhne und sichere Arbeit. Ich will damit deutlich machen, warum sich die Bundesregierung so viel Zeit genommen hat, um den Haushaltsentwurf für das kommende Jahr aufzustellen. Von Beginn an war es meine Leitlinie, in diesen unruhigen und schwierigen Zeiten einen Haushalt vorzulegen, der all diese Bedingungen bedenkt. Und natürlich die Vorgaben des Grundgesetzes und des Bundesverfassungsgerichts berücksichtigt. Und jetzt bin ich froh, dass es uns gelungen ist, einen Haushalt aufzustellen, der die richtigen Antworten gibt auf die Fragen unserer Zeit. Und in dem alle drei Koalitionspartner sich und die Projekte wiederfinden, die ihnen aus guten Gründen ganz besonders wichtig sind. Lassen Sie mich 3 Punkte des Regierungsentwurfs besonders hervorheben. Punkt 1 ist Sicherheit im engeren Sinn. Es geht um eine starke Verteidigung, eine starke Bundeswehr, die Schutz vor den aggressiven Gewaltherrschern unserer Zeit bietet. Deshalb werden wir das 2%-Ziel der NATO in jedem Jahr voll erfüllen. Von 2028 an, also nachdem das Sondervermögen komplett ausgegeben sein wird, wird der reguläre Verteidigungshaushalt dann 80 Milliarden Euro umfassen, um die 2% weiterhin sicherzustellen. Außerdem, wir stellen mehr Mittel zur Verfügung für die Sicherheit unserer Städte und Dörfer, für ein Land, in dem sich niemand fürchten muss. Mehr Geld für die Ausstattung unserer Polizei, des technischen Hilfswerks und des Katastrophenschutzes. Das ist ein starkes Signal in unruhigen Zeiten. Auch damit bekämpfen wir gewachsene Unsicherheit im Land. Punkt 2 dreht sich um Sicherheit durch Zusammenhalt. Denn nur wenn wir als Land zusammenbleiben in dieser schwierigen Zeit, sind wir stark. Zusammenhalt basiert nicht allein auf sozialer Politik, aber Zusammenhalt wird geschwächt, wenn Leute den Eindruck bekommen, es geht nicht gerecht zu. Wer sich anstrengt, der hat selbstverständlich Anspruch auf eine stabile Rente und eine verlässliche Gesundheitsversorgung, auf Pflege im Alter, auf gute Bildungschancen und auf die Unterstützung für seine Familie. Diese Sicherheiten sind kein verzichtbares Extra aus alter Zeit, sondern unverzichtbare Grundlage für ein gutes Miteinander, für den Zusammenhalt und Vertrauen in die Zukunft, kurz für Zuversicht. Dasselbe gilt für ein bezahlbares Dach über dem Kopf, für genügend Wohnungen in unseren Städten, dann fehlt es. Und deshalb stecken wir noch deutlich mehr Geld ins Bauen und bezahlbaren Wohnraum. Konkret hohe Milliardensummen für sozialen Wohnungsbau bis 2028, über 20 Milliarden und für die Städtebauförderung. Drittens schaffen wir Sicherheit durch Wachstum. Unsere Investitionen steigen weiter auf Rekordniveau. Wir investieren genau dort, wo es unsere Unternehmen und Bürgerinnen und Bürger im Alltag brauchen, bei maroden Schienen, Straßen, Brücken, im Nahverkehr und bei der digitalen Infrastruktur. Wir sorgen für noch mehr Tempo beim Ausbau der erneuerbaren Energien. Wir unterstützen alle, die Deutschland modernisieren und voranbringen wollen. Unternehmen, die in klimafreundliche Industrieanlagen investieren, Eigentümer, die ihr Haus besser dämmen wollen, Mieterinnen und Mieter, die sich eine neue Solaranlage zulegen. Konkret, dieser Haushalt enthält Rekordinvestitionen. Zugleich haben wir uns auf einen Nachtragshaushalt für das laufende Jahr verständigt. Wir werden dazu 11 Milliarden zusätzlich Kredite aufnehmen, um die gestiegenen Kosten insbesondere für das Erneuerbare Energiengesetz und das Bürgergeld zu schultern. Auch das geschieht alles natürlich im Rahmen der Schuldenregel. Mit dem Haushalt 2025 haben wir uns auf eine breite Wachstumsinitiative verständigt, die wir am 17. Juli mit dem Haushalt als Eckpunktepapier beschließen und dann in Gesetzentwürfe überführen. Die Initiative für Wachstum beinhaltet zahlreiche Maßnahmen in 5 Bereichen. Lassen Sie mich exemplarisch nur einige wenige Beispiele anführen. Wir wollen den Anreiz für Investitionen mit einem ganzen Bündel an Maßnahmen erhöhen, beispielsweise dadurch, dass wir die Abschreibungsbedingungen verbessern. Die sogenannte degressive Abschreibung wird bis 2028 verlängert und zugleich von 20% auf 25% erhöht. Investitionen können also schneller steuerlich geltend gemacht werden. Zugleich weiten wir die Forschungszulage aus und setzen auf das Instrument zinsverbilligter Kredite durch die staatliche KfW-Bank, um unsere Wirtschaft besser fördern zu können. Ein weiterer Bereich der Initiative ist dem Abbau von Bürokratie gewidmet. Hier haben wir unter anderem miteinander vereinbart, jedes Jahr ein Bürokratieabbaugesetz zu machen. Und wir wollen verstärkt Praxischecks nutzen, um zu identifizieren, welche Vorschriften vielleicht gut gemeint waren, sich aber in der Praxis nicht bewährt haben. Wir werden das Vergaberecht vereinfachen, die Tariftreue stärken und die Exportkontrolle beschleunigen. All das soll für mehr Tempo in Verwaltung und Planungs- und Genehmigungsverfahren sorgen. Und lassen Sie mich kurz noch auf einen weiteren Bereich eingehen, die sichere und bezahlbare Energie. Sie kennen das Strompreispaket, mit dem wir die Stromsteuer auf das EU-zulässige Minimum gesenkt haben. Das entfristen wir und verlängern die Strompreiskompensation um weitere 2 Jahre bis 2030. Beides sorgt für Milliardenentlastung für die deutsche Wirtschaft. Zudem werden wir Maßnahmen ergreifen, um die Netzkosten zu senken, damit Haushalte und Industrie entlastet werden. Das sind nur einige Highlights der Wachstumsinitiative, die Ihnen detailliert geradezu gegangen sein sollte. Zum Abschluss möchte ich noch mal klar sagen, auch wenn Sie es offensichtlich auch so sehen können. Wir haben es uns bestimmt nicht leicht gemacht, nach bald 3 Jahren in dieser Koalition, wenn ich das hier so sagen darf. Wir machen es uns nicht wirklich immer leicht. Wir ringen hart um die Sache und wir suchen Kompromisse. Manchmal die halbe Nacht, manchmal die ganze Nacht. Warum? Weil die Alternative dazu eben keine Alternative ist. Die Nerven zu verlieren, hinzuschmeißen, vor der Verantwortung wegzulaufen. Dafür hätte ich als Bundeskanzler keinerlei Verständnis in dieser Zeit und die Bürgerinnen und Bürger schon 2-mal nicht. Deutschland muss jetzt ein Stabilitätsanker in Europa sein. Als Land im Herzen des Kontinents mit seiner strategischen Bedeutung, seiner wirtschaftlichen Kraft und seinem politischen Gewicht dürfen wir uns in diesen Zeiten nicht abwenden von der Welt. Wir dürfen uns nicht mit uns selbst beschäftigen. Deshalb geht es uns dreien immer um die Sache. Schönen Dank.
Vielen Dank, Herr Bundeskanzler. Herr Habeck, bitte.
Ja, vielen Dank, sehr geehrte Damen und Herren. Kurz ergänzend zu dem, was der Bundeskanzler gesagt hat. Ich würde das Paket, das wir heute vorstellen, aus Nachtragshaushalt, Haushalt 25 und Wachstumsinitiative, Wachstumswirtschaftspaket auf den Begriff Wirtschaft, Klima, Kinder bringen. Wirtschaft, Klima, Kinder, das ist für mich der Dreiklang, der den Haushalt und die Begleitbeschlüsse zusammenfasst. Wir sichern mit den Beschlüssen, die wir gefasst haben, eine erfolgreiche Klimapolitik ab und überführen sie in die sicheren Ausbaufahrt der nächsten Jahre. Wir stärken die Kinder in unserem Land und wir sorgen für eine neue wirtschaftliche Dynamik in Deutschland. Erlauben Sie mir zu allen drei Punkten kurz ein paar Punkte zu nennen und Sie werden in dem Kompendium, das ja jetzt, denke ich, vermailt oder verschickt wird, viele weitere finden. Ein Satz zur Klimapolitik. Erst einmal sichern wir die Transformation ab, indem die EEG-Gelder bezuschusst werden und dann in den zentralen Haushalt, in den Einzelplan 60 wandern, sodass tatsächlich die Transformation gesichert fortgeführt werden kann. Zweitens, ungefähr vor 3 Wochen haben wir die sogenannte Kraftwerkstrategie bereits geeint mit der Europäischen Kommission, die jetzt unter dem Namen Energiesicherheitsgesetz in die Konsultation geht, um dann zum Ende des Jahres in eine Ausschreibung der steuerbaren Lasten zu führen. Und drittens nutzen wir diesen Zwischenschritt noch einmal, um die erneuerbaren Energien besser in den Markt zu integrieren mit einer ganzen Reihe von Maßnahmen, sodass die Kosten gesenkt werden, das System effizienter wird und die Erneuerbaren aber auch immer stärker Systemleistungen übernehmen. Ich will hinzufügen, dass es eine Sonderabschreibung für E-Mobile gibt. Das heißt auch, die etwas, auf einen Impuls warten, der Automobilindustrie kriegt durch unsere Beschlüsse nochmal einen Push. Das kann das Klima gut gebrauchen, das kann die deutsche Automobilwirtschaft gut gebrauchen. Wir stärken die Kinder in diesem Land durch ein ganzes Set von Maßnahmen. Den Kinderfreibetrag, das Kindergeld, das erhöht wird, den Kindersofortzuschlag, der ebenfalls erhöht wird, die Verlängerung des Kita-Qualitätsgesetzes, also der Infrastruktur für die Kinderbetreuung. Und dann, was mich besonders freut, durch die Debatte über die Kindergrundsicherung ist etwas passiert, was eine große Gerechtigkeitslücke in diesem Land schließt. Viel mehr Familien, die bisher anspruchsberechtigt waren, aber entweder aus Unkenntnis oder weil die Behördengänge zu kompliziert waren, nehmen die ihnen zustehende Leistung in Anspruch. Die Breite dehnt sich also aus und damit wird eine große Gerechtigkeitslücke geschlossen. Ich bin den beiden Kolleginnen und Bundeskanzler Scholz und Finanzminister Lindner dankbar, dass die nicht unerhebliche Summe von zusätzlichen 1,1 Milliarden aufgebracht werden konnte, um diese gesetzlichen Ansprüche dann auch zu bedienen. Und drittens, der Bundeskanzler hat es schon angesprochen, wir sorgen für eine neue Wirtschaftsdynamik durch ein ganzes Bündel von Maßnahmen. Bürokratieabbau ist gesagt worden. Wir überführen das europäische Lieferkettengesetz möglichst schnell ins deutsche Recht, nutzen dann den neuen Rechtsstandard, um im bestehenden deutschen Lieferkettengesetz zu entschlacken. Wir stärken das Arbeitskräfteangebot durch ein ganzes Bündel von Maßnahmen, wo auch durchaus neue Impulse dabei sind. Beispielsweise drehen wir die Zulassungskompetenz der Ausländerämter um, sodass sie jetzt quasi mit einer Genehmigungsfiktion arbeiten. Wenn sie nicht nach 14 Tagen widersprechen, dann gilt die Arbeit von Ausländern als genehmigt. Wir sorgen dafür, dass Leute aus dem Bürgergeld auch per Anreiz rauskommen, also schaffen ein Prämienmodell, dass wenn Langzeitarbeitslose in den regulären Arbeitsmarkt gehen, sie zusätzlich noch einen Bonus bekommen, um zu verhindern, dass es eine verfestigte Arbeitslosigkeit gibt. Und umgekehrt gehört natürlich auch dazu, dass die Überwachung, dass man angebotene Arbeit auch annimmt, strenger gemacht wird, da also die Sanktionen nachgeschärft werden. Letzter Satz dazu, von vielen weiteren denkbaren, auch die Bekämpfung von Schwarzarbeit hat ihren Niederschlag hier in diesem Papier gefunden und das ist genau richtig so. Das ist der Inblick der Inhalte. Ich möchte abschließend kurz von außen auf die letzten Wochen schauen. Wenn man meistens ja im Kanzleramt zusammensitzt und über die Papiere gebeugt ist, wenn man mitunter erstmal lernen muss, warum das Gegenüber nun folgende Sichtweise hat, dann scheint manchmal das Problem, das man gerade zu lösen hat, eine Lücke von so und so vielen Milliarden Euro, das Zentrum der Welt zu sein. Und häufig genug denkt man dann, wenn ich das Problem nicht löse, wenn das Gegenüber sich weiter so halsstarrig anstellt, dann geht es einfach hier nicht weiter. Ich glaube, diesen Gedanken hatten wir alle drei zwischen uns zwischendurch mal. Aber dieser Haushalt, er ist wichtig für Deutschland, aber das Zentrum der Welt ist er nicht. Wir leben in einer Welt, die in so vielen Krisen sich befindet. Während wir verhandelt haben, wurde in Frankreich gewählt, was für Frankreich was Neues bedeutet und für Europa durchaus eine Herausforderung bedeutet. Der amerikanische Wahlkampf nimmt gerade Fahrt auf und sicher, egal wie er ausgeht, wird daraus für Europa eine neue Aufgabe erwachsen, sich auch weltpolitischer, selbstständiger aufzustellen. Und während wir geredet haben, bildet sich gerade die neue Europäische Kommission heraus. Wir haben also dauernd auch die Verpflichtung gefühlt, in dieser unruhigen Zeit nicht leichtfertig Dinge zu überhöhen. Im Gegenteil, die Verpflichtung, Deutschland in dieser unruhigen Zeit stabil zu halten und auf dem europäischen Kontinent und vielleicht darüber hinaus ein Ort der Verlässlichkeit zu sein, war immer handelsführend. Und ich glaube, das darf man festhalten bei all dem, was so interessant ist zu berichten, wer wann wie mal ein bisschen grimmig guckt oder wo man sich über eine halbe Milliarde hier oder da mal nicht geeinigt hat. Das eigentliche Arbeitsethos hat uns nie verlassen. Deswegen waren das intensive, aber am Ende politisch sehr prägende und gute Zeiten.
Vielen Dank, Herr Habeck. Herr Lindner, bitteschön.
Ja, meine Damen und Herren, wie der Bundeskanzler und der Wirtschaftsminister dargestellt haben, waren es sehr sportive Gespräche. Wir haben immer besonders interessante Gespräche, aber ohne Zweifel waren die letzten Wochen für uns besonders intensiv. Das hängt mit den äußeren Rahmenbedingungen zusammen, auch den geoökonomischen Risiken, die es gibt. Wir sehen ja die Sorge um steigende Schuldenstände und hohe Haushaltsdefizite in Europa und der Welt. Es sind auch die eigenen Bewertungsunterschiede, die es in einer Koalition von drei Partnern gibt, und auch die haushalterischen Zwänge. Wir haben uns allerdings auch einen besonderen Anspruch gestellt, nicht nur einen Haushalt für das Jahr 2025 aufzustellen und einen Nachtrag für 2024 zu beraten, sondern auch eine Wachstumsinitiative zu besprechen. Das hier waren nicht Haushaltsberatungen. Wir haben uns neu der gemeinsamen Grundlagen unseres Regierungshandelns verständigt. Und deshalb ist es ein Ergebnis, das sich sehen lassen kann. Haushalt Nachtrag 24, Regierungsentwurf 25 und eine Wachstumsinitiative mit 49 Maßnahmen, die einen Einstieg in die Wirtschaftswende darstellt. Ich will Ihnen kurz die Eckzahlen sagen. Wir werden im Jahr 2024 mit dem Soll des Haushalts und dem Nachtrag auf Gesamtausgaben von 489 Milliarden Euro kommen. Die Investitionen in diesem Jahr werden 52 Milliarden Euro betragen und die Nettokreditaufnahme im Rahmen der Schuldenbremse beträgt nach der aktualisierten Zahl nach Nachtrag jetzt 50,5 Milliarden Euro. Im Jahr 2025 planen wir mit 481 Milliarden Euro Haushaltsvolumen, davon 57 Milliarden Investitionen, also eine weitere deutliche Steigerung auf einem ohnehin bereits rekordmäßigen Niveau. Und die Nettokreditaufnahme im Rahmen der Schuldenbremse wird 44 Milliarden Euro betragen. Wir werden jetzt diese Details wie üblich ausarbeiten und dann auch präzise in allen Einzelheiten dann vorstellen, wenn das Kabinett den Haushalt beschließen wird. Es handelt sich mitnichten um das, was man gelegentlich öffentlich einen Sparhaushalt nennt. Gerade die Höhe der Investitionen zeigt das. Wir setzen darüber hinaus Schwerpunkte bei der Bildung, bei der äußeren und inneren Sicherheit. Wir entlasten die Bürgerinnen und Bürger und tun das alles im von der Verfassung vorgegebenen Rahmen. Ich will wie die beiden Kollegen 7 Punkte kurz hervorheben. Der erste betrifft die Fiskalregel des Grundgesetzes. Sie haben verfolgt, dass dies ja eine öffentliche Diskussion war. Es ist eine ökonomische Frage zunächst, weil wir ja für Schulden Zinsen zahlen und wir auch an europäisches Recht gebunden sind. Wir haben aber auch eine besondere Verantwortung, das Vertrauen in die Institutionen zu gewährleisten, nachdem es ja ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts gegeben hat. Deshalb halten wir die Schuldenbremse ein. Ihre Flexibilität zeigt sie im Jahr 2024, denn wir werden einen Nachtragshaushalt vorlegen. Wir haben geringere Steuereinnahmen, wir haben höhere, konjunkturbedingt höhere Ausgaben für das Bürgergeld, höhere Ausgaben für das erneuerbare Energiengesetz und geringere Einnahmen aus dem europäischen CO2-Zertifikatehandel. Dafür legen wir, wie beispielsweise die Regierung Wüst in Nordrhein-Westfalen, einen Nachtragshaushalt vor. Und die Schuldenbremse erlaubt uns, die reduzierte Wachstumserwartung für dieses Jahr zu berücksichtigen. Und dadurch haben wir die Möglichkeit, die gestiegenen Ausgaben und geringeren Einnahmen mit 11,3 Milliarden Euro zusätzlicher Nettokreditaufnahme auszugleichen. Es werden da keine Rücklagen etwa für das nächste Jahr gebildet, um da anderslautenden Gerüchten vorzubeugen. Es dient ausschließlich der Handlungsfähigkeit des Staates in diesem Jahr. Ein Beleg für die Flexibilität der Schuldenbremse des Grundgesetzes. Wie haben wir es vermocht, im Rahmen der Verfassung zu wirtschaften, indem wir mit viel Arbeit die Kolleginnen und Kollegen auf den Finanzplan, weitgehend auf den Finanzplan haben verständigen können und indem wir jeden Stein im Bundeshaushalt umgedreht haben, um zu schauen, wo Ausgaben reduziert werden können und wo auch Aktualisierungen geringere Vorsorgen beispielsweise ermöglichen. Einen zweiten Punkt will ich nennen, wir entlasten die Bürgerinnen und Bürger und die Unternehmen. Rückwirkend in diesem Jahr wird der Freibetrag und der Grundfreibetrag in der Lohn- und Einkommenssteuer reduziert. Das ist ein Gebot der Verfassung. Im nächsten und im übernächsten Jahr werden wir ebenfalls die Freibeträge erhöhen und den Tarif der Lohn- und Einkommenssteuer sowie die Milderungszone des Solidaritätszuschlags nach rechts verschieben. Dadurch ergeben sich für die Bürger steuerliche Entlastungen von 23 Milliarden Euro in 2025 und 2026. Daneben, das ist schon gesagt, erhöhen wir das Kindergeld und den Kindersofortzuschlag zum 1.1. des nächsten Jahres um jeweils 5 Euro. Weitere steuerliche Maßnahmen kommen dazu. Der Bundeskanzler hat die Abschreibungen erwähnt, die Forschungszulage, die Verstetigung des Strompreispakets, Förderungen bei mit Elektroantrieb versehenen Dienstfahrzeugen und weiteres mehr, komme ich gleich noch mal kurz drauf. Dritter Punkt. Wir haben diese sehr hohen Investitionen von 57 Milliarden Euro. Dazu kommen aber die Investitionen noch, die im Klima- und Transformationsfonds vorgesehen sind. Insgesamt stehen im nächsten Jahr rund 100 Milliarden Euro für Investitionen in die unterschiedlichen Bereiche von klimafreundlicher Technologie über Schiene, Straße bis digitaler Infrastruktur zur Verfügung. Wir haben sehr hohe Investitionen für die Bahn. Wir verstärken aber noch einmal die Investitionen für die Straße und insbesondere für die Autobahn GmbH. Mit dem Nachtragshaushalt dieses Jahres 300 Millionen Euro zusätzlich, damit dort alle Projekte finanziert werden. Im nächsten Jahr erhöhen wir die Mittel auf den bisherigen Finanzplan, also keinerlei Einsparung. Und ab dem Jahr 2026 sind Mittel für die Bundesautobahn GmbH oberhalb des Finanzplans, des bisher gültigen Finanzplans vorgesehen. Wir prüfen darüber hinaus die Erweiterung der Investitionsmöglichkeiten, insbesondere durch eine verfassungsrechtliche und wirtschaftliche Prüfung der Darlehensvergabe als finanzielle Transaktion für Autobahn GmbH und die Deutsche Bahn. Da haben wir noch sehr harte Arbeit vor uns. Wir wollen das leisten bis zur Zuleitung, spätestens bis zur Zuleitung des Haushaltsentwurfs an den Deutschen Bundestag. Aber hier sind umfangreiche verfassungsrechtliche und ökonomische Prüfungen erforderlich. Es ergeben sich daraus aber möglicherweise neue Investitionsspielräume. Der vierte Punkt, vom Bundeskanzler angesprochen, NATO-Quote wird im gesamten Finanzplanungszeitraum übertroffen und wir stellen 1 Milliarde Euro zusätzlich zur Verfügung im nächsten Jahr für die Sicherheitsbehörden von Bundespolizei bis, darüber freue ich mich auch als Ressortminister, Zoll. Fünfter Punkt, Bildung und Forschung. Das Startchancenprogramm für die Schulen von 1 Milliarde Euro aus Bundesmitteln ist gesichert für die ganzen nächsten Jahre. Wenn ich das vorsichtig sagen darf, das unterscheidet uns von der Opposition im Deutschen Bundestag, die die Idee hatte, ausgerechnet bei den Schulen und der Bildung, den Bildungschancen von Kindern und Jugendlichen sparen zu wollen. Darüber hinaus planen wir mit 2 Milliarden Euro jährlich für das Kita-Qualitätsgesetz. Übrigens ist das nicht nur eine wichtige Frage der Familienpolitik, sondern das stärkt auch das Wachstumspotenzial dieses Landes, weil ungewollte Teilzeit oder den Verzicht auf die Erwerbstätigkeit aufgrund mangelnder Kinderbetreuung überwunden werden kann. 13 Milliarden Euro stehen zur Verfügung für Ausgaben im Bereich der Wissenschaft und der Forschung. Der sechste Punkt ist die Belebung des Arbeitsmarktes. Wenn Beschäftigte über die Regelgrenze des Renteneintritts hinaus arbeiten, werden sie zukünftig den Arbeitgeberbeitrag für die Arbeitslosenversicherung als netto ausgezahlt bekommen. Wer über die Regelaltersgrenze hinaus arbeitet, als eigentlich Rentnerin oder Rentner, wird den Arbeitgeberanteil für die Rentenversicherung ebenfalls erhalten. Also ein ganz deutlicher Anreiz, länger zu arbeiten über das Regelalter hinaus. Wir schaffen steuerliche Vorteile für Mehrarbeit. Wir schaffen einen Steuerrabatt für ausländische Fachkräfte in den ersten 3 Jahren ihrer Tätigkeit in Deutschland. 30-20-10% Rabatt für die Menschen, die als qualifizierte Fachkräfte zu uns kommen. Und wir beleben den Arbeitsmarkt durch Reformen beim Bürgergeld. Mitwirkungspflichten werden weiterentwickelt, präzisiert, auch vereinheitlicht und geschärft. Es gibt neue Meldeverpflichtungen für kurzfristig dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehende Menschen. Die müssen sich einmal monatlich bürokratiearm umgesetzt bei der Bundesagentur für Arbeit melden. Wir werden die Zumutbarkeitsregeln ebenfalls weiterentwickeln und wir werden die Karenzzeit beim Schonvermögen halbieren. Siebter Punkt, Bürokratieabbau. Wir wollen beim Datenschutz durch Vereinheitlichung der Standards in Deutschland für viele Branchen und Sektoren ganz konkret im Alltag die Belastungen reduzieren. Und es wurde schon erwähnt, wir werden das Lieferketten-Sorgfaltsgesetz weiterentwickeln. Es werden 2/3 der Unternehmen, die bisher unter dieses Gesetz fallen, nicht mehr darunter fallen. Zum 1.1. des nächsten Jahres. 2/3 nicht mehr. Alle Regeln, die über das deutsche Lieferkettengesetz hinaus in der europäischen Richtlinie sind, werden zum europarechtlich spätmöglichsten Zeitpunkt umgesetzt. Und es gibt eine Wahlfreiheit, ob man nicht die Berichtspflichten nach dem deutschen Lieferkettengesetz direkt ersetzt durch die Nachhaltigkeitsberichterstattung aufgrund von EU-Recht. Also eine sehr deutliche Entlastung von Bürokratiekosten durch das Lieferketten-Sorgfaltsgesetz, wie wir es bisher hatten. Und ich glaube, das ist eine sehr gute Nachricht. Alles in allem, meine Damen und Herren, die intensive Arbeit hat sich gelohnt. Wenn ich richtig gezählt habe, haben wir uns 23 Mal im Kanzleramt in dieser Runde getroffen. Wir haben zu dritt mindestens 80 Stunden, habe ich gezählt, zusammen verbracht. Dazu kam eine dreistellige Stundenzahl, die leitende Mitarbeiter miteinander intensiv beraten haben. Am Ende haben wir einen Haushalt und eine Wachstumsinitiative vorgelegt, die unser Land weiterbringen können, die das Land stärker, moderner und fairer machen. Das ist unser Angebot an die politische Mitte in unserem Land.
Vielen Dank, Herr Lindner. Wir kommen zu Ihren Fragen. Ich will darauf hinweisen, dass wir eine knappe Stunde Zeit haben, dass wir jetzt schon 25 Fragestellerinnen und Fragesteller haben. Deswegen will ich darauf hinweisen, eine Frage, eine Nachfrage.
Hier ist Tyler, hier kommt die Werbung für uns selbst. Kommerzfreier Journalismus seit 2013 nur möglich durch deine Unterstützung. Schau in die Infos wie.
Die erste Frage geht an Herrn Fischer.
Da. Vielen Dank. Ich hätte eine Frage an Sie alle drei. Ich würde gerne wissen, was aus Ihrer Sicht diese Einigung mit der Stabilität der Ampelkoalition macht. Es ist ja sogar darüber spekuliert worden, dass die Ampel an der Haushaltsfrage zerbrechen könnte. Glauben Sie, dass diese Einigung jetzt dazu geeignet ist, sie langfristig zusammenzuschweißen? Oder müssen wir damit rechnen, dass es gleich nach der Sommerpause oder vielleicht sogar in der Sommerpause mit den Streitereien gerade auch über diesen Haushalt weitergehen wird? Das wäre erstmal meine Frage.
Ich will Ihnen das sehr klar beantworten. Ich bin überzeugt, dass diese Verständigung über einen Haushaltsentwurf, über eine Wachstumsinitiative und über ganz viele Politikbereiche, die für die weitere Zukunft Deutschlands von größter Bedeutung sind, auch die Koalition stärkt, stabilisiert. Und das ist ein Zeichen dafür, dass sie sich genau den Aufgaben widmet, um die es jetzt geht, in einer Zeit größter Bedrängnis. In der befinden wir uns in Deutschland und in der Welt und in Europa. Und deshalb ist es auch unsere Aufgabe, das zu tun. Wir haben alle drei schon verwiesen auf die Veränderungen, die in unserer Nachbarschaft stattfinden. Umso mehr muss es für Deutschland mitten in Europa die Aufgabe sein, sich als ein Anker der Stabilität zu erweisen und dafür zu sorgen, dass wir unser Land modernisieren, damit es seine Kraft entfalten kann. Im Übrigen will ich gerne das ergänzen mit der Bemerkung, ich kann jeden einzelnen Satz der Verständigung, die wir hier gefunden haben, unterschreiben. Ich glaube, das ist gelungen, was wir uns am Anfang vorgenommen haben, nämlich uns auf etwas zu einigen, wo alle drei jeweils mit einverstanden sind. Es gibt ja manchmal Verständigungen in der Politik, habe ich jedenfalls von gehört, wo man sagt, wenn das kommt, was ich nicht so mache, kommt dafür das. Das ist aber hier nicht der Fall, sondern ich glaube, das ist eine Lösung aus einem Guss, die genau auf das angesetzt ist, worum es jetzt in Deutschland geht. Und deshalb ist es gut für die Stabilität unseres Landes, gut für die Prosperität unseres Landes, gut für die Sicherheit unseres Landes und ganz nebenbei auch gut für die Regierung.
Ja,
alles gesagt.
Linda, Ergänzung?
Alles gesagt.
Dann eine Nachfrage an den Bundeskanzler, weil Sie sich ja jetzt so positiv geäußert haben. Ihre eigene Fraktion hat sich ja mit einer zentralen Forderung nicht durchsetzen können, nämlich mit der Forderung nach einer weiteren Ausnahme bei der Schuldenbremse. Glauben Sie trotzdem, dass die sich einigermaßen geschlossen zumindest hinter diesem Beschluss versammeln können?
Ich hatte heute Morgen um 7 Uhr eine sehr gute, sehr freundliche und sehr lebendige Diskussion in der Fraktion. Mein Eindruck war, dass alle sehr zufrieden sind mit dem Ergebnis, weil es ja darum geht, dass wir das gegeneinander Ausspielen verschiedener Politikziele verhindern. Wir müssen was tun für stabile Renten zum Beispiel. Das tut der Haushaltsentwurf mit seinen Möglichkeiten. Und wir müssen was tun für die äußere und innere Sicherheit. Wir müssen investieren in Eisenbahnstrecken, in Straßen. Wir müssen die digitale Infrastruktur unseres Landes ausbauen. Wir müssen was tun für den Wohnungsbau, was in vielfältiger Weise geschieht, mit zusätzlichen Mitteln. Wir müssen etwas tun für die Kinder in unserem Land. Das ist geschehen, zum Beispiel mit dem Kindergeld, dem Kinderzuschlag, dem Sofortzuschlag, mit Erhöhungen, die dabei vereinbart worden sind, mit den Freibeträgen. Wir müssen etwas tun für all diejenigen, die Steuern zahlen, die wir entlasten im Hinblick auf die kalte Progression, was ich absolut richtig und notwendig finde. Und so kann man die Aufgaben, die wir haben, zusammenfassen und beschreiben. Und deshalb bin ich fest davon überzeugt, dass das gelingt. Eine Zeit lang war die Befürchtung, dass man das nicht schaffen könnte. Aber wir haben es geschafft. Und das Wichtige war, dass wir entlang der Finanzplanung, und da ist das gelungen, auch mit Verbesserungen für die einzelnen Ressorts, eine Verständigung erst mit allen Ressorts zu erzielen und auf dieser Basis dann die Restprobleme zu lösen. Und diese Vorgehensweise, die hat sich auch absolut bewährt. Also ich bin ganz zuversichtlich, dass alle, die sich ja auch fachpolitisch engagieren, sich da wiederfinden werden.
Herr Rinke.
Ich hätte eine Frage an den Finanzminister. Herr Lindner, der SPD-Fraktionsvorsitzende, hat heute davon gesprochen, dass die Einigung durch eine Menge Kunstgriffe, wie er das bezeichnet hat, nur gelungen sei. Also wie groß ist Ihre Sorge, dass mit den Annahmen, die Sie jetzt unterstellt haben für den Haushaltsentwurf 2025, nicht 2025 nachgesteuert werden muss, weil vielleicht einige Annahmen zu optimistisch sind?
Da habe ich keine Befürchtung.
Können Sie das kurz erläutern, warum?
Ja, weil wir, wie ich das gesagt habe, sehr präzise geschaut haben, wo sind Vorsorgen erforderlich, wo nicht. Wo gibt es Schätzungenauigkeiten? Da haben wir präzise hingeschaut. Wir haben auch neue Maßnahmen ergriffen. Also beispielsweise verbuchen wir die Agien und Disagien unserer Staatsanleihen jetzt so, wie Bundesbank, Bundesrechnungshof und Finanzagentur das empfehlen. Auch das gibt am aktuellen Rand eine Entlastung. Also ich bin hier sicher, dass wir präzise geplant haben. Umgekehrt gab es in der Vergangenheit ja regelmäßig am Ende des Jahres Haushaltsreste, weil Vorsorgen im Haushalt eingestellt waren, die dann im Nachhinein nicht benötigt worden sind. Und die sind dann mitunter ins nächste Jahr als Rücklage übertragen worden. Das haben wir verändert. Außerdem setzen wir darauf, dass die unterschiedlichen Maßnahmen, Arbeitsmarkt, auch im steuerlichen Bereich, im Bereich der Energie, ja auch einen Wachstumsimpuls auslösen. Und insofern haben wir einen soliden Entwurf. Und ich freue mich darauf, dass der jetzt in die Hände ja der Parlamentsfraktionen gehen, was wir hier erarbeitet haben als Wachstumsinitiative und als Entwürfe für einen Nachtragshaushalt 24 und einen Haushalt 25. Das wird ja im Parlament auf Herz und Nieren auch geprüft werden, intensiv beraten werden. Und da wird das ja dann auch einer kritischen Prüfung auch der Kolleginnen und Kollegen der SPD unterzogen werden.
Darf ich kurz nachfragen? Sie haben eben auch gesagt, dass man jeden Stein umgedreht habe im Haushaltsentwurf. Heißt das jetzt, dass dieser Entwurf, den Sie vorlegen, aus Ihrer Sicht auch keine Kürzungsmöglichkeiten mehr enthält?
Das ist in der Hand des Parlaments. Wir haben das, was wir als Regierung für richtig gehalten haben und worauf wir uns gemeinsam verständigen konnten, jetzt hier vorgelegt. Und nun geht's ins Parlament und die Koalitionsfraktionen haben ja auch allesamt angekündigt, dass sie sehr intensiv miteinander auch sprechen wollen.
Dann machen wir in der Mitte weiter bei der Kollegin.
Genau, ich hätte mehrere Lernfragen, Julia Löhr von der FAZ. Zum einen würde mich interessieren, 26 Milliarden Euro Wachstumseffekt, Herr Habeck, können Sie da mal die zwei, drei stärksten Punkte davon benennen, mit wie vielen Milliarden die zu Buche schlagen? Wie viel Volumen wird der KTF im nächsten Jahr haben? Und zum Thema Netzentgelte wird noch nichts kommen, oder?
Der Wachstumseffekt ist quasi laufend immer nebenbei gemonitort worden. Das ist natürlich eine anspruchsvolle Tätigkeit. Aber insgesamt rechnen wir mit ungefähr einem halben Prozentpunkt BIP-Wachstum, was sich dann in 26 Milliarden Euro tatsächlich im Wachstum spiegelt. Die Hauptpunkte sind vor allem die Punkte, die Menschen zur Arbeit ermutigen, zur Mehrarbeit. Da liegt ja, das ist, glaube ich, bekannt in Deutschland, das größte Potenzialhemmnis, das größte Wachstumspotenzialhemmnis liegt im Arbeitsmarkt. Und wenn es gelingt, 100.000 Leute mehr aus dem SGB-II-Bezug in Arbeit zu bringen, wenn es gelingt, die Menschen, die im Land sind und arbeiten wollen, also Geflüchtete beispielsweise oder Menschen aus dem Ausland, schneller in den Arbeitsmarkt zu bringen, dann ist dort die größte Stellschraube für mehr Wachstum. Und das ist ja von uns allen dreien, glaube ich, mit angesprochen worden. Also ich kenne jedenfalls ganz viele Geschichten von Handwerksmeistern, die sagen, da ist einer, den will ich in meiner Werkstatt haben, der will auch in seine Werkstatt, aber weil irgendeine Formalität nicht zur Befriedigung der Behörden ist, kann er nicht arbeiten. Und das drehen wir jetzt halt um. Da muss man schon sehr aktiv widersprechen. Man kann im Grunde sagen, wenn jemand Meister ist, dann ist er ja Meister, weil er entscheiden kann, wer bei ihm arbeiten will. Der Klimatransformationsfonds hat im nächsten Jahr ein Volumen von 34 Milliarden Euro. Der Finanzminister hat ausgeführt, dass das durch Haushaltstechnik nicht in der Investitionsquote automatisch erfasst ist des Landes, aber kommt noch obendrauf durchaus eine erhebliche Summe. Und bei den Netzentgelten ist es so, dass wir mitten im Prozess sind, zu überprüfen, welche Bestandteile der Netzentgelte wir reduzieren oder rausnehmen können, um Entlastung dort zu schaffen, um darauf hinzuarbeiten, dass die Netzentgelte stabil bleiben, ja gegebenenfalls senken können. Und parallel dazu läuft ein Prozess, darüber sprach ich an verschiedenen Stellen, ob man die Investition oder die Rückzahlung der Investitionen, die ja über die Netze bauen wir ja nicht für eine Legislaturperiode, sondern für 30, 40, vielleicht 50 Jahre, ob man die über die Zeit strecken kann und so einen planbaren Glättungseffekt erzielen kann. Auch daran arbeiten wir, beziehungsweise sind in der Arbeit schon weit vorangekommen, müssen aber noch letzte Daten konkretisieren, um dann eine Entscheidung zu fällen.
Aber dazu ist noch kein Geld jetzt eingeplant.
Geld?
Zu den Netzentgelten.
Dazu brauche ich kein Geld, das soll ja Geld sparen.
Naja, aber Sie würden das ja vorfinanzieren wollen aus dem Haushalt.
Für ein sogenanntes Amortisationskonto sind jetzt keine Gelder bereitgestellt. Das ist auch noch nicht beschluss- oder entschlussfähig, wohl aber adressiert in dem Papier, dass wir diese Arbeit, also wie viel können wir durch Reduktion der Kostenbestandteile die Netzentgelte senken, reduzieren und wie entwickelt es sich über die Zeit? Das sind ja komplexe Rechnungen. Man muss die Investitionskosten, die Materialkosten, die Baukosten, die Inflation gegenrechnen, gegen den Nenner sozusagen, gegen den Strom, der durchfließt und das übersetzen dann in eine Prognose der Netzentgelte. Daraus wird sich dann eine Antwort ergeben, ob es und welchen Handlungsbedarf es gibt und daraus dann welchen und ob es Finanzierungsbedarf gibt.
Herr Kollege Hinterfolger.
Genau. Martin Greive, Handelsblatt. Vor der Einigung war ja immer die Rede von einem Sparhaushalt, in dem bis zu 50 Milliarden Euro fehlen könnten. Jetzt haben Sie eine Reihe von Maßnahmen präsentiert, die eigentlich nochmal mehr Geld obendrauf kosten. Deswegen würde mich schon nochmal konkreter interessieren, wie Sie die Haushaltslücke geschlossen haben. Also erstens, wie hoch war die Haushaltslücke am Ende, die Sie schließen mussten? Was sind die größten Posten? Haben Sie wirklich an irgendeiner Stelle irgendwo konkret gespart bei irgendeiner Ausgabe? Und wie stellen Sie die 80 Milliarden Euro in der Finanzplanung für die Verteidigung da? Ist dann da ein großer Merkposten oder wie muss man sich das vorstellen? Vielen Dank.
Herr Greive, Sie haben jetzt die spekulativ in den Medien kursierende Zahl der Haushaltslücke noch einmal dargetan, aber Sie wissen, die Bundesregierung selbst hat nie amtlich eine Lücke ausgewiesen, außer der gut 8 Milliarden Euro Handlungsbedarf, die sich aus dem Finanzplan ergeben hatten. Und deshalb kann man auch gar nicht sagen, wie groß die Lücke war. Sondern wir haben jetzt den Ausgleich geschafft. Und wesentlich dazu war, dass die Ressorts sich an die Vorgabe gehalten haben, im Finanzplan anzumelden. Das ist erfolgt. Und darüber hinaus haben wir, wie ich ja eingangs sagte, sehr genau die Veranschlagungen, die wir bei den unterschiedlichen Positionen hatten, angesehen. Wir setzen auf wirtschaftliches Wachstum. Was den Finanzplan bis 2028 angeht, bitte ich jetzt um Nachsicht, wie auch andere Detailfragen zu Titeln betreffend, dass wir dann, wenn wir den Haushalt vorlegen, dazu im Einzelnen zu Ziffern auch Stellung nehmen und nicht jetzt. Wir präsentieren jetzt ja die politische Einigung über sozusagen die Eckwerte eines Haushaltes, die Leitplanken der Haushaltspolitik der nächsten Jahre und eine Wachstumsinitiative. Die eigentliche Haushaltsvorstellung passiert dann an anderer Stelle am 17. Juli.
Und dann noch eine kurze Nachfrage zur Lücke. Als Sie sich zusammengesetzt haben und Sie die Finanzplanung ja als Maßgabe gemacht haben für 2025, hatten Sie ja einen Betrag, den Sie maximal ausgeben wollten. Da muss man doch irgendeine Art von Lücke gehabt haben.
Eine bitte was?
Eine Lücke. Nur die 8 Milliarden waren die Lücke?
Nee, wir hatten weitere Aufgaben.
Auf der Suche nach der Lücke.
Gut, dann machen wir hier vorne weiter.
Jan Dörner, Funke Mediengruppe. Herr Bundeskanzler, wenn Sie erlauben, würde ich gerne eine Frage zu einem aktuellen Thema stellen. Es wird gemeldet, dass der ungarische Regierungschef Viktor Orban zu einem Besuch bei Putin in Moskau ist. Ist es im Kreis der EU-Staats- und Regierungschefs so abgesprochen und halten Sie den Zeitpunkt gekommen, um mit Putin direkte Gespräche zu führen? Dankeschön.
Der Europäische Rat wird außenpolitisch vom Rat wird vertreten von Herrn Michel und demnächst von Herrn Costa. Das sind die Regeln, die wir miteinander haben. Und deshalb ist die Ratspräsidentschaft Ungarns nicht das, was diesen Besuch trägt, sondern die Tätigkeit als ungarischer Ministerpräsident. Und die Haltung, die die Europäische Union hat in dieser Frage, ist auch sehr klar. Wir verurteilen den russischen Angriffskrieg. Wir unterstützen die Ukraine finanziell und unsere Mitgliedstaaten auch mit Waffen. Das wird auch organisiert durch die Europäische Union. Sie wissen, dass wir gerade Anfang des Jahres eine Entscheidung getroffen haben, 50 Milliarden Euro bereitzustellen aus EU-Mitteln für die nächsten Jahre. Und wir haben darüber hinaus im G7-Zusammenhang eine Verständigung gefunden, dass wir 50 Milliarden Dollar zusätzlich vor allem, aber nicht ausschließlich für Waffenhilfe mobilisieren wollen, indem wir die Windfall Profits hebeln, zusammen mit den USA. Und da organisieren wir gerade, wie die Europäische Union ihren Teil an dieser Gesamtaufgabe wahrnehmen wird. Das soll sehr schnell in diesem Jahr noch verständigt werden, ist für uns auch sehr wichtig, weil es eine klare Botschaft beinhaltet. Die Ukraine kann sich auf unsere Solidarität verlassen. Putin kann nicht darauf kalkulieren, dass die Solidarität nachlässt und dass die Unterstützung nachlässt, weder wegen fiskalischer Probleme einzelner Länder noch wegen der Tatsache, dass möglicherweise der politische Wille nicht überall gleichmäßig immer zu jeder Zeit zur Verfügung steht, sondern es ist ein klares Statement. Und in dem Sinne ist das die Haltung, die wir haben. Putin darf diesen Krieg nicht gewinnen.
Zusatz?
Nochmal ganz kurz nachgefragt, hat Orban Sie vorab informiert, dass er nach Moskau reist?
Nein, aber da er ja auch nicht derjenige ist, der den Rat präsentiert nach außen, habe ich die Annahme, dass er vermutet hat, er müsste nicht.
Dann machen wir da hinten weiter.
Isaac Baumontel, eine Frage an Herrn Habeck. Sie haben ja gerade gesagt, dass die Einigung mit der EU-Kommission bezüglich der Kraftwerkstrategie steht und dass damit 12,5 Gigawatt an Kraftwerken zugebaut werden können. Bleibt es dann damit bei diesen 12,5 Gigawatt wasserstofffähiger Kraftwerke oder kommt da vielleicht noch was?
Die Einigung setzt sich so zusammen, dass wir 2x5 Gigawatt über verschiedene Genehmigungstracks, sage ich, ausschreiben werden. Dazu kommen 2x500 Sondertechnologien, einmal tatsächlich technologieoffen Langzeitspeicher, das ist wasserstoffoffen, aber kann auch anderen Speicher mit einbeziehen, und einmal 500 Megawatt sogenannte Sprinter, die dann nur auf Wasserstoff laufen von Anfang an. Und dann gibt es noch eine Vereinbarung von 2 Gigawatt, die als sogenannte Retrofit bestehende Gaskraftwerke umrüsten sollen.
Dann dazu noch eine Nachfrage. In dem Papier zur Haushaltseinigung, das Ihr Haus verschickt hat, ist die Rede davon, dass nochmal 5 Gigawatt Gaskraftwerke ausgeschrieben werden sollen. Sind die dann auch H2-ready oder?
Genau, die sind H2-ready. Das ist der zweite Pfad, den ich angesprochen habe. Es gibt ein sogenanntes Dekarbonisierungsprogramm, wenn Sie es ganz genau wissen wollen, innerhalb der Kübel-Richtlinie, die Ziffer 4.1. Das sind die ersten 5 Gigawatt. Und dann im Vorgriff auf den zu designenden und dann bis 28 einzuführenden Kapazitätsmarkt schreiben wir weitere 5 Gigawatt aus, die dann H2-ready sein müssen und sich über den Kapazitätsmechanismus in einer Art Vorgriff finanzieren.
Danke. Herr Bollmann.
Herr Scholz, Sie erwähnten vorhin, dass Sie im Haushalt für 28 in der Finanzplanung 80 Milliarden Euro für die Bundeswehr eingestellt haben, also fast 30 Milliarden mehr als jetzt. Haben Sie da auch reingeschrieben, wo das Geld herkommen soll, oder überlassen Sie das der Nachfolgeregierung? Und an Herrn Lindner, Sie haben diese Einschränkungen beim Bürgergeld hervorgehoben. Mit welchen Einsparungen, in welcher Größenordnung rechnen Sie da? Und haben Sie die erwartete Konjunkturbelebung durch die Wachstumsinitiative eigentlich auch schon eingerechnet in den Haushaltsplanungen? Danke.
Also zunächst mal ist es richtig, dass wir so wie angekündigt ab dem Zeitpunkt, wo das Sondervermögen voraussichtlich verbraucht sein wird, dann aus dem Haushalt die notwendige Finanzierung der Bundeswehr zu 100% gewährleisten. Und deshalb ist die Steigerung 2028 auf 80 Milliarden für den Bundeswehrhaushalt auch notwendig. Das ergibt einen entsprechend großen Handlungsbedarf. Und ich bewerbe mich darum, ihn zu lösen.
Ja, ich darf das vielleicht ergänzen. Wir haben uns darauf verständigt, dass wir gemeinsam den Vorschlag, den ich einmal unterbreitet habe, verfolgen, die Tilgungsverpflichtungen der Pandemiekredite zu verändern, sobald Deutschland die 60% Schuldenquote erreicht hat. Wenn unsere Überlegungen hinsichtlich Wachstum und disziplinierter Haushaltspolitik fortgesetzt werden, kann das 2028 schon erreicht werden. Das würde den Handlungsbedarf um 9,2 Milliarden Euro reduzieren. Das wird sich im Einzelnen aus der Finanzplanung ergeben. Übrigens sehen Sie daran, dass ich gar nicht so orthodox bin, was die Schuldenbremse angeht. In absoluter Übereinstimmung mit den Vorschlägen etwa der Bundesbank kann auch ich mir Veränderungen vorstellen, die zusätzlichen fiskalischen Spielraum bringen, dann und sofern wir eben wieder compliant mit europäischem Recht sind, also die 60% Schuldenquote unterboten haben. Was die Frage angeht, Einsparungen und Konjunktureffekt aus den Arbeitsmaßnahmen im Einzelnen hat das BMWK geprüft. Ich weiß nicht, ob man das jetzt hier schon im Einzelnen darstellen kann, ist eine etwas sehr detaillierte Frage.
Naja, so Größenordnung.
Aber die Ergebnisse der Prüfung sind immer eingerechnet in die Zahlen, die wir zugrunde gelegt haben.
Aber Sie können jetzt nicht sagen, wie viele Milliarden da zu Buche schlagen an Entlastung? Durch Konjunktureffekte und der Wachstumsinitiative und durch die Restriktionen beim Bürgergeld.
Wie viel Geld mehr eingenommen wird, ist die Frage?
Wie viel Geld mehr eingenommen wird durch Wachstum, wie viel Geld weniger ausgegeben wird für Bürgergeld?
Durch Wachstum grob, Christian? 5 Milliarden mehr? Die Differenz zwischen den steuerlichen Ausfällen durch Investitionsquoten und beim Bürgergeld. Wir rechnen damit, dass ungefähr 100.000 Menschen aus dem SGB-II-Bezug in den Arbeitsmarkt gehen. Und dann hängt es natürlich ein bisschen davon ab, wie sie im SGB-II verankert sind, also welche Leistungen sie bekommen. Aber da ist doch nochmal eine deutliche dreistellige Reduktion des Leistungsaufkommens zu erwarten.
Das wird bei der Veranschlagung berücksichtigt.
Also beim BMAS einerseits und andererseits bei den Steuereinnahmen. Aber Sie fragen jetzt nach Zahlen und Details, die in der Regel bei der Vorstellung des Haushalts bei Kabinettsbeschluss dargestellt werden. Dann sind nämlich alle Zahlen und Unterlagen auch entsprechend qualitätsgesichert da. Also ein klein bisschen Geduld. Wir sehen uns ja bald wieder.
Da haben wir ja noch 12 Tage. Herr Sentivani.
Auch eine Frage an Herrn Habeck. Habe ich Sie richtig verstanden, dass die Kindergrundsicherung, so wie sie ursprünglich geplant war, zu den Akten gelegt wird und stattdessen so eine Art neues Gesetz kommt? Sie erwähnten da eine Zahl von 1,2 Milliarden, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Über die Detailumsetzung der Kindergrundsicherung verhandeln die Fraktionen und sie tun das mit großer Leidenschaft und Intensität. Das haben wir also nicht zum Gegenstand unserer Gespräche gemacht. Worüber wir gesprochen haben, ist, was wir jetzt im Haushalt abbilden müssen, beziehungsweise was wir nicht abbilden mehr müssen. Und da gibt es durchaus Verschiebungen. Und eine der von mir erwähnten Verschiebungen ist, dass der sogenannte Kindersofortzuschlag, der mal eingeführt wurde, bis die Kindergrundsicherung vermutlich im Jahr 25 damals bei Einführung eingeführt wird, eine Art Brückenfinanzierung ist, verlängert wird und analog zum Kindergeld 5 Euro drauf bekommt.
Also es bleibt bei dem Plan, die Kindersicherung einzuführen.
Es geht jetzt um die ersten Schritte und darüber wird ganz konkret im Parlament geredet.
Herr Denker. Da sind Sie. Entschuldigung.
Eine Frage. Zwei Fragen, Herr Lindner. Zum einen ist eine globale Minderausgabe eingestellt von 16 Milliarden Euro. Wenn ich es richtig verstanden habe, soll davon 8 Milliarden Euro darüber reinkommen oder nicht ausgegeben werden, weil die InfraGo oder zumindest die Deutsche Bahn und die Autobahngesellschaft in die Lage versetzt werden sollen, Kredite in Höhe von 8 Milliarden Euro in etwa aufnehmen zu können, die dann nicht haushaltswirksam sind. Die restlichen 8 Milliarden Euro bleiben dann, also vielleicht erklären Sie einfach, was der Hintergrund ist. Und die restlichen 8 Milliarden bleiben aber globale Minderausgabe, also sind nach wie vor offen. Also ist das eine richtige Wahrnehmung? Und die zweite Frage wäre dann direkt meine Anschlussfrage, ob eigentlich der Digitalpakt 2.0, den der Bund ja bisher mit 6,5 Milliarden Euro unterstützt hat, jetzt auf Eis liegt und gar nicht mehr kommt. Das ist die Befürchtung der Länder zumindest.
Also zum Digitalpakt, da wird eine Regelung vom zuständigen Ressort vorgesehen. Was die globale Minderausgabe angeht, 8 Milliarden Euro planen wir, hatten wir auch. Das ist die in den letzten Jahren übliche Veranschlagung von Haushaltsresten aus dem Vollzug. Insofern keine Veränderung zum Status quo. Allerdings haben wir jetzt speziell für die noch anstehende Zeit bis zur Zuleitung des Haushaltes an den Deutschen Bundestag eine Aufgabe. Wir haben uns nämlich zum Ziel gesetzt, die jetzt höhere globale Minderausgabe, die wir jetzt mit 16 Milliarden Euro kalkulieren, auf die üblichen 8 Milliarden zu reduzieren. Und dazu kommen unterschiedliche Maßnahmen in Frage, die aber ergebnisorientiert auf ihre verfassungsrechtliche Zulässigkeit und ihre Wirtschaftlichkeit geprüft werden. Dazu gehört das Ersetzen von Zuschüssen an die Bahn durch besonders attraktive Darlehen als finanzielle Transaktion. Dazu gehört die Vereinnahmung von Überschussliquidität bei der KfW aus der Gaspreisbremse. Aber all das muss präzise verfassungsrechtlich geklärt werden und auf Wirtschaftlichkeit geprüft werden, sowie andere Maßnahmen in dem Zusammenhang auch. Und da nehmen wir uns die dafür erforderliche Zeit, suchen auch das Gespräch mit unabhängigen Expertinnen und Experten, damit wir da auf der sicheren Seite sind. Also man kann jetzt noch nicht exakt sagen, wie die weiteren 8 Milliarden Euro dargestellt werden. Das braucht noch ein bisschen. Frau Münstermann.
Ja, vielen Dank. Ich habe noch mal eine Nachfrage zur Kindergrundsicherung. Es war immer gesagt worden und von der Ministerin gefordert worden, es braucht eine Behörde, es braucht Stellen, es braucht Milliarden und das vor 25, sonst sei es politisch erledigt. Wenn ich es jetzt richtig sehe, ist aber genau das nicht verabredet worden, sondern es gibt Hilfen für Kinder in bestimmter Höhe, Kindergeld und so weiter. Das würde ich von Herrn Lindner gerne noch mal wissen, wie er die Kindergrundsicherung bewertet. Und an den Bundeskanzler die Frage, Sie haben gesagt, Sie stehen für die gemeinsame Sache ein, das sei wichtig. Wenn man Rolf Mützenich, Ihren Fraktionschef, heute Morgen gehört hat, der ziemlich stark in Richtung des Finanzministers, sagen wir mal, Kritik von sich gegeben hat, dann würde mich schon interessieren, wie wollen Sie diese gemeinsame Sache jetzt über die Sommerpause gemeinsam begründen? In die Fraktionen der jeweils anderen Partei können Sie nicht mehr gehen, weil es ist Sommerpause. Also wird es noch mal Informationen geben oder treffen Sie sich noch mal, um den Kabinettsbeschluss noch mal gemeinsam zu verkünden in 2 Wochen? Wie sieht die politische Einigung weiter aus? Vielen Dank.
Also Frau Münstermann, zum Thema Kindergrundsicherungen haben Olaf Scholz und Robert Habeck alles, was dazu zu sagen ist, heute seitens der Bundesregierung gesagt. Das kann ich nicht ergänzen. Was das andere angeht, nein, den Haushalt macht der Finanzminister. Wir haben hier politische Leitplanken und eine Wachstumsinitiative beschlossen. In 12 Tagen müssen Sie sich dann mit mir begnügen.
Das finde ich super. Ich weiß nur nicht, ob Herr Mützenich das so super findet, denn der hat heute Morgen gesagt, Sie hätten Ihre Hausaufgaben eigentlich nicht gemacht, weil der Kanzler hätte sofort eingreifen müssen. Deswegen ist das für so einen SPD-Fraktionschef eine starke Aussage. Also inwieweit beeinflusst das Ihre Dreier-Sache sozusagen?
Sie haben, er ist unhöflich, wenn ich sage, gar nicht.
Nein, ist eine Antwort, danke.
Sie haben mich ja gefragt. Ich will gerne darauf auch antworten. Ich glaube, das, was wir hier vorgelegt haben, ist ein sehr beeindruckendes Gemeinschaftsprodukt, auch ein Zeichen dass die Regierung in genau dieser Zeit das Richtige tut. Das ist die Aufgabe, vor der wir stehen und was die Bürgerinnen und Bürger von uns zu Recht erwarten. Und ich bin überzeugt, dass es eine sehr gelungene Lösung ist, die wir jetzt präsentieren. Wie Sie ja bereits gehört haben, wird das in Kürze dann auch den Kabinettsbeschluss geben, der dazu notwendig ist, einschließlich des Beschlusses über unsere Wachstumsinitiative, die wir so sorgfältig und intensiv beraten haben. Und wir versprechen uns davon wirtschaftliche Belebung, mehr Zusammenhalt, mehr Sicherheit für Deutschland und mehr Prosperität. Das ist doch ganz schön viel.
Frau Siewert.
Eine Frage an den Bundeskanzler. Neben der Fraktion, wie zufrieden sind denn Ihre Minister mit dem jetzigen Kompromiss? Herr Pistorius hat ja beispielsweise im Vorfeld einen deutlich höheren Mehraufwand angekündigt. Und eine Frage an den Finanzminister, eine Verständnisfrage. Wenn Zuschüsse jetzt in Darlehen umgewandelt werden, vielleicht könnten Sie mir einmal erklären, wie nachhaltig / generationengerecht das ist.
Was war denn? Wie zufrieden die Kollegen sind?
Also ehrgeizige Minister wollen immer ganz viel. Und das ist gut. Und Und deshalb geht es bei den Haushaltsverhandlungen davon, wie man den Ehrgeiz nutzen kann, dafür, dass wir so viele Projekte wie möglich umsetzen können. Das ist auch gelungen. Wir haben uns an der Finanzplanung orientiert, wie angekündigt und hier auch schon mehrfach erwähnt. Wir haben aber natürlich überall, wo das notwendig war, auch noch zusätzliche Mittel mobilisiert, die auch im Haushalt eingestellt sind. Und das, glaube ich, ist auch die Grundlage dafür, dass jeder sich daran machen kann, die Vorhaben, die er oder sie hat, umzusetzen. Der Spielraum ist dafür da und auch gewollt. Das gilt für alle einzelnen Bereiche. Und deshalb bin ich ganz sicher, dass es uns auch gelingen wird, diese Dinge dann in der Politik der Minister und Minister aller Parteien, die in der Koalition versammelt sind, wiederzufinden.
Ja, und zu der an mich gerichteten Frage, da muss ich schlicht auf die Prüfung verweisen, denn wir wollen uns ja jetzt mit der verfassungsrechtlichen Möglichkeit und der Wirtschaftlichkeit, das wäre ja Ihre Frage nach der Generationengerechtigkeit, wollen wir uns jetzt vertieft beschäftigen, auch unter Hinzuziehung von Expertinnen und Experten.
Herr Ripinski, sind Sie da? Nee, eine weiter vor. So.
Ich würde gerne noch mal in die Runde anschließen an das, was Frau Münstermann gefragt hat. Wenn man sich jetzt 23 Mal getroffen hat und 80 Stunden miteinander verbracht hat und am Ende ist eigentlich das, was schmerzhaft für die andere Seite gewesen wäre, also Schulden verändern oder Sozialkürzungen machen, gar nicht passiert, sondern es ist eigentlich eine weitgehend technische Lösung rausgekommen. Hätte man das nicht schneller machen können?
Es ist so ein gelungenes Kunstwerk, dass wir auch schon ein bisschen Zeit darauf verwenden wollten.
Darf ich dann noch mal fragen, wie Sie die 80 Stunden da verbracht haben miteinander und die 13?
Wir haben die ganze Zeit über alle möglichen Fragen der Haushaltspolitik gesprochen, sehr intensiv diskutiert. Und das ist ja von mir, aber auch den Kollegen schon gesagt worden, wir haben wirklich jeden Stein umgedreht. Das ist übrigens auch sehr interessant, weil das ja auch bedeutet, dass man sich in alle möglichen Politikbereiche hineinbegibt und sehr intensiv die Fragen bestricht, die damit zusammenhängen. Denn es ist ja unsere Aufgabe, auch sicherzustellen, dass die Ressorts, dass die Regierung genau den Herausforderungen gerecht werden kann, vor denen wir stehen als Land. Und deshalb war jede Minute, jede Stunde notwendig. Und das waren intensive, sehr fachliche Gespräche mit unglaublich viel Expertise, die da zusammengekommen ist. Und deshalb bin ich auch sicher, dass es eine richtige Grundlage ist für das, was jetzt geschieht. Denn das ist jetzt nicht irgendetwas, wo hinterher bei uns jeder sich nochmal fragen muss, was da eigentlich vereinbart ist. Das wissen wir. Da können Sie uns nachts wecken, dann können wir Ihnen das mal sagen.
Herr Kollege.
Ich habe eine Frage an Herrn Habeck. Da geht es wieder um den Klima- und Transformationsfonds. Der wird ja ordentlich eingekürzt. Jetzt ist es so, dass dieser große Posten EEG-Finanzierung ja rausfällt und in den allgemeinen Haushalt überführt wird. Trotzdem bleibt nach meiner Berechnung noch ein Minus. Inwiefern wird denn bei den zentralen Wärmewendeprogrammen hier gekürzt, also konkret Bundesförderung für effiziente Wärmenetze und Bundesförderung für effiziente Gebäude? Und wie hoch ist eigentlich der EEG-Finanzierungsbedarf, den Sie prognostiziert haben für das nächste Jahr?
Erstmal bin ich froh, das habe ich schon gesagt, dass die ja gemeinsam beschlossene Entlastung von Bürgerinnen und Bürgern und Unternehmen, nämlich die Übernahme der erneuerbaren Energiekosten, der EEG-Kosten, jetzt im zentralen Haushalt liegt. Das macht den Klima- und Transformationsfonds schlanker und auch besser planbar und besser steuerbar. Ich will in Erinnerung rufen, weil das manchmal vielleicht schon wieder in Vergessenheit geraten ist, dass dadurch die Kilowattstunde Strom für alle ungefähr 6,5 Cent günstiger geworden ist. Das trägt jetzt der Haushalt und davor der Klima- und Transformationsfonds. Das ist sicherlich eine der größten Entlastungen im Strompreis von Abgaben und Gebühren, die in den letzten, ich würde sagen, Jahrzehnten durchgeführt wurde. Also 20 Milliarden schwer, das war die Summe, die davor schon aufgebracht wurde. Dann hatten wir durch die enorm hohen Energiepreise ein Absinken des Kompensationsbedarfs im EEG. Jetzt sind wir wieder quasi auf normal Null. Und dass das so möglich war und so verabredet werden konnte mit dem Bundeskanzler, dem Finanzminister, ist für den Klima- und Transformationsfonds schon ein gewisser Gewichtsabwurf, der hilft. Und ansonsten ist es so, dass die Programme nicht gekürzt wurden. Also wir haben nicht Programme zurückgenommen oder eingestellt oder zurückgeschnitten. Wohl allerdings müssen wir im Vollzug eine gewisse Summe erwirtschaften. Das ist aber bisher immer gelungen, weil die Programmzusagen natürlich in der Regel größer sind als das, was dann verbaut wird, abgerufen wird, genehmigt wird und so weiter und so fort, sodass also durch das operative Geschäft die Summe aufgebracht werden kann. Aber anders als beispielsweise, als wir den Haushalt im Dezember letzten Jahres verabschiedet haben, kein Programm geschlossen oder runtergeschnitten oder halbiert werden muss.
Zusatz? Zu EEG-Finanzierung noch einmal, weil das ist ja eine ganz große Summe. Reden wir da von 20 Milliarden, wie es ja dieses Jahr im Endeffekt dann wahrscheinlich sein werden, auch für 2025 wieder?
17. Das ist die aktuelle Kalkulation fürs nächste Jahr, von der wir ausgehen. Warum haben wir das EEG aus dem Klima- und Transformationsfonds in den Bundeshaushalt überführt? Weil der Bundeshaushalt größer, leichter zu bewirtschaften ist und deshalb die Volatilitäten des EEG-Kontos, ist ja direkt geknüpft an den Strompreis, leichter abfedern kann, als dass der kleinere Klima- und Transformationsfonds vermag. Das war der Grund, Herrn Rypinski aufzunehmen, eine technische Frage, die aber eine hohe Praxisrelevanz hat, die übrigens auch politisch relevant war, denn wir haben ja gewissermaßen ein Paket gemacht. Das EEG geht aus dem KTF in den allgemeinen Haushalt. Dafür nehmen wir Veränderungen vor, beispielsweise bei der Vergütung oder dem Ausschluss der Vergütung im Falle von negativen Strompreisen. Also insofern eine Veränderung gegen leichtere Haushaltsführung.
Herr Steiner.
Das braucht schon mal eine Stunde, das zu besprechen. Das war schon die erste Stunde von den 80.
Aus den Feinheiten hier hinten in der Ecke springe ich doch noch mal ins Allgemeine. Sie kennen die Umfragewerte. Ihre Regierung wird momentan hart kritisiert. Sie haben sehr niedrige Zustimmungswerte, insbesondere bei FDP-Anhängern. Das Paket, was Sie jetzt geschnürt haben für den Haushalt, für das kommende Jahr, glauben Sie, dass Sie irgendwen in der Bevölkerung damit wirksam besänftigen können, was die Einstellung zu Ihrer Bundesregierung angeht?
Ich bin überzeugt, dass wir das Richtige tun für die Zukunft unseres Landes. Das wird sehr sichtbar, wenn Sie die vielen Punkte des Dynamisierungstextes der Wachstumsinitiative, die wir auf den Weg gebracht haben, betrachten. Das ist wirklich an ganz, ganz vielen Stellen genau das, was jetzt gebraucht wird. Ob das nun Bürokratieabbau ist, ob das Entlastung bei Unternehmen, bei Forschungsförderung sind oder bei Abschreibung, ob das bestimmte Möglichkeiten sind für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, attraktiver mehr zu arbeiten, Veränderungen vorzunehmen. Wir gehen ganz praktisch an die Tatsache, dass ein großer Teil der jungen Familien damit zu kämpfen hat, dass es nicht so einfach ist, berufstätig zu sein und sich um die Familie zu kümmern. Deshalb wird zugleich der Kita-Ausbau weiter vorangetrieben und zum Beispiel ist auch für Eltern attraktiv gemacht, mit dem Arbeitgeber zu vereinbaren, dass für eine Prämie man seine Arbeitszeit ausweitet. Das gehört zusammen. Wir haben uns darum gekümmert, dass wir die Treffsicherheit des Bürgergeldes verbessern. Eine Sache, die mir ein persönliches Anliegen ist und die auch ganz wichtig ist. Wir haben sehr konkrete Sachen gemacht im Bereich erneuerbare Energien. Da will ich jetzt mal neben dem Tempo, das wir beim Ausbau erreicht haben, neben den vielen Entscheidungen, die wir getroffen haben, damit wir nicht nur mehr Strom haben für die sich elektrifizierende Volkswirtschaft, sondern ihn auch so billig wie möglich bekommen, haben wir eben noch weitere Entscheidungen getroffen, die genau diesen zweiten Teil adressieren, dass wir, wenn wir eine an sich billige Stromproduktion haben, dann auch tatsächlich das erfahrbar machen in der Wirklichkeit für Unternehmen und Bürgerinnen und Bürger. Also das passt alles zusammen. Und das Gleiche gilt natürlich für die einzelnen Entscheidungen, die wir im Haushalt getroffen haben. Wir sind in schwierigen Zeiten. Und wenn Unsicherheit herrscht, dann kann man immer zwei Wege gehen. Man kann einen Blick zurückwerfen in die vermeintlich bessere alte Zeit, die ganz oft gar nicht besser war. Man kann versuchen, Dinge zusammenzuhalten, indem man Gefolgschaft organisiert durch Feinde im Äußeren und im Innern und die gesellschaftliche Spaltung vertieft. Aber man kann auch nach vorne blicken. Man kann die Zukunft gewinnen wollen, dafür sorgen, dass wir gute, sichere Arbeitsplätze auch in 10, 20 und 30 Jahren haben. Und genau das hat bei den Haushaltsverhandlungen und Gesprächen bei uns eine zentrale Rolle gespielt. Deshalb ist diese Wachstumsinitiative eigentlich ein integraler Bestandteil des Haushaltes, weil wir nämlich mit Wachstum auch eine größere Gestaltungsmöglichkeit haben für unseren Haushalt, aber auch ein besseres Leben in unserem Land organisieren.
Ich darf das vielleicht ergänzen, weil Sie ja, glaube ich, alle Teile der Koalition gefragt haben. Ich sehe es wie der Bundeskanzler, würde es nur mit einer anderen Nuance aus meiner Sicht darstellen. Was sind die Gründe dafür, dass insgesamt in unserem Land eine Nervosität da ist? Der erste Grund ist Sorge vor der eigenen wirtschaftlichen Zukunft, auch in der arbeitenden Mitte des Landes. Deshalb mehr Netto, höheres Kindergeld und eine Wachstumsinitiative, damit unser Land wirtschaftlich wieder auf den Erfolgspfad kommt. Das ist die Erwartung. Gleichzeitig ist die Inflation Richtung 2% unterwegs. Die großen Sorgen bei zweistelligen Inflationsraten haben wir übrigens auch durch die stabilitätsorientierte Fiskalpolitik dieser Regierung in Unterstützung der EZB. Die Sorge haben wir den Menschen genommen. Zweitens, muss es doch offen aussprechen, und Olaf Scholz hat es ja auch getan, Menschen vergleichen sich. Und es gibt ein Gefühl, dass diejenigen, die nicht arbeiten, sich irgendwie gut oder vielleicht gar besser stellen als jene, die arbeiten. Und deshalb gehen wir einen weiteren Schritt, um das Bürgergeld weiterzuentwickeln, damit mehr Menschen in Arbeit kommen. Das ist nebenbei gesagt für die selbst auch eine bessere Lebenschance. Der dritte Punkt, Handlungsfähigkeit des Staates. Die Leute zahlen enorm viel an Steuern und Abgaben und fragen sich, wie ist das eigentlich mit der inneren und äußeren Sicherheit? In welchem Zustand sind eigentlich unsere Straßen und die Bahn? Und deshalb die ganzen Investitionen, damit unser Land auf Stand gebracht wird. Ich will den Klimaschutz nicht unterschlagen in dem Zusammenhang. Auch da die Erwartung, dass der Staat seine Aufgaben erfüllt. Und Bürokratie. Die Leute wollen doch einen Staat, der sie bei den großen Lebensfragen nicht im Stich lässt, aber im Alltag bitteschön meistens in Ruhe. So, und deshalb ist das, was wir zur Bürokratie uns vorgenommen haben, ebenfalls ein Beitrag dazu, dass Demokratie liefert bei den großen Fragen, aber der Staat nicht stört im Alltag. Und das ist, wie ich es eingangs gesagt habe, unser Angebot an die politische Mitte, unsere Politik für die arbeitende Mitte unseres Landes.
Nachfrage dazu. Ich habe gerade auf die Uhr geguckt, dort oben, da steht der 5. Juli 2024. Die Maßnahmen, die Sie jetzt, oder die Ansprüche, die Sie jetzt formuliert haben, was Sie erreichen wollen, kommen ein bisschen spät vor der nächsten Bundestagswahl. Glauben Sie, dass Sie mit dem Paket eine gute Grundlage gelegt haben, um als Ampel auch weitermachen zu dürfen im nächsten Jahr?
Ja, aber wir haben es gemacht für unser Land. Und wenn das dann auch eine Chance verbessert bei anstehenden Wahlen, dann ist das ja nicht schlecht. Aber die erste Sache ist immer das Land, um das es geht. Und deshalb bin ich ganz froh, dass wir das, was wir hier entschieden haben, auch aufsetzen können auf sehr viele Maßnahmen, die wir zum Beispiel unter dem Gesichtspunkt Tempo bei Genehmigungsentscheidungen auf den Weg gebracht haben. Das wird sich jetzt schnell zeigen. Eine weitere ist jetzt gerade auch nochmal mit diesem Paket verbunden. Zum Beispiel das Baugesetzbuch, in dem wir sehr viele neue Entbürokratisierungsmaßnahmen untergebracht haben. Und wenn das dann in der Gesetzgebung beschlossen ist, dann wird sich das auch zeigen in mehr Bauvorhaben, in einer Belebung der Baukonjunktur. Und das sind auch viele Dinge, die mit der Bauwirtschaft ganz konkret besprochen sind. Also ja, ich glaube, dass das sehr dazu beiträgt, dass es unserem Land besser geht und den Bürgerinnen und Bürgern.
Herr Wilb. Ja, besten Dank, Christian Wilb, NTV RTL. Eine Frage an Sie alle drei. Der Bundesverteidigungsminister hat ja 6,7 Milliarden mehr gefordert. Er bekommt jetzt 1,2 Milliarden. Und das 2%-Ziel wird ja offensichtlich auch nur aufgrund des Sondervermögens eingehalten. Ist das eigentlich im Sinne der Zeitenwende? Und ist es im Sinne des Sondervermögens, das halt in diesem Sinne auszugeben? Und wenn Sie gestatten, eine Frage an Herrn Lindner. Auf dem Bundesparteitag wurden ja diverse wirtschaftspolitische Maßnahmen gefordert. Welche davon werden denn jetzt konkret umgesetzt? Also ich suche noch. Danke.
Vielleicht einmal die Frage zur Bundeswehr. Wir haben ja vorhin schon diskutiert, dass das mit den 2% und oft auch mehr als 2% etwas ist, das jetzt jedes Jahr im Bundeshaushalt der Fall sein wird. Ich habe ein Sondervermögen für die Bundeswehr vorgeschlagen im Deutschen Bundestag als Reaktion auf die Zeitenwende, die der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine bedeutet. Nochmal, das ist eine Zeitenwende, weil Russland mit seinem imperialen Krieg, mit seiner brutalen Aggression die Verständigung in Europa aufgekündigt hat, dass Grenzen nicht mit Gewalt verschoben werden sollen. Deshalb müssen wir der Ukraine helfen, deshalb müssen wir aber auch unsere Bundeswehr stark machen und darum haben wir jetzt in einem schnellen Tempo dieses 2%-Ziel auch erreicht, durch die Mittel aus dem Bundeshaushalt direkt und durch die zusätzlichen Mittel, die wir aus dem Sondervermögen nutzen. Und es war immer klar, dass das Sondervermögen uns in die Lage versetzt, diesen Fahrtwechsel zu den 2% hinzubekommen. aber dass wir dann danach auch aus dem Bundeshaushalt im Jahr 2028, im Jahr 2029, im Jahr 2030 und alle folgenden Jahre der 30er Jahre diese 2% aus dem Bundeshaushalt finanzieren müssen ohne Sondervermögen. Und das ist auch für die Bundeswehr sehr zentral und die wichtige Unterstützung bei den ganzen Beschaffungsvorhaben, die jetzt vor uns liegen. Denn wenn man immer nur von einem Jahr ins nächste schauen kann und bestenfalls ins übernächste, dann kann man keine über lange Strecken angelegten Stellvorhaben auslösen. Denn das sind ja Bestellungen, die kommen dann nicht in einem Jahr, sondern über eine lange Zeit, sind aber nur im Zusammenhang überhaupt sinnvoll. Da gibt es dann Lieferungen in den 20er, manchmal in den 30er Jahren. Und das machen wir jetzt möglich. Und wenn wir jetzt das nächste Mal einen Haushalt aufstellen und dem Bundestag vorschlagen im Sommer des nächsten Jahres, dann wird das ja auch die Finanzplanung für 2029 beinhalten. Und da werden Sie dann ganz konkret sehen, dass das, was mit 80 Milliarden für 28 jetzt hier vorgesehen ist, dann auch entsprechend fortgeschrieben wird. Und wir haben dann im Übrigen für die Bundeswehr auch zusätzliche Mittel mobilisiert über das hinaus und auch in großer Konstanz, was bisher geplant war, um exakt die 2% einzuhalten. Es geht also darüber, damit man mit den Anforderungen zurechtkommen kann, die sich durch höhere Betriebskosten oder auch durch Beschaffungsvorhaben und ihre jeweilige Verortung im Zeitraum gewissermaßen ergeben. Das ist viel Geld, eine große Aufgabe, die unser ganzes Land stemmen muss. Aber ich sage ausdrücklich, es ist notwendig, dass wir die Bundeswehr ausreichend ausstatten, und zwar nicht einmal kurz mit einem Sondervermögen, sondern dauerhaft.
Ja, Herr Wilb, ich habe jetzt keinen genauen Textvergleich, deshalb aber trotzdem Stichworte für Sie. Ausweitung, degressive Abschreibung, Forschungszulage, kalte Progression, Lieferketten-Sorgfaltspflichten-Gesetz, Steuervorteil für ausländische Fachkräfte, Steuervorteil für die Überstunde bzw. die Mehrarbeit, Arbeitgeberbeitrag Rentner an die Menschen auszahlen, Modernisierung, Entbürokratisierung, Vergaberecht. Also da dies und anderes findet sich da wieder. Was sich nicht wiederfindet, ist der Einstieg in den Abbau des Solidaritätszuschlags. Was sich nicht wiederfindet, ist die Erhöhung des Mindestlohns, die von anderen ins Gespräch gebracht worden sind. Über ein paar Dinge muss man sich ja auch noch im nächsten Wahlkampf unterhalten.
Quicke Nachfrage an den Herrn Bundeskanzler zur Feier des Tages. Sie werden ja erklärtermaßen heute Abend in Stuttgart sein, sich das Deutschlandspiel angucken. Sie sind aber, das haben Sie ja selbst öfter mal gesagt, kein großer Fußballfan. Ist das dann eigentlich so eine Art Kanzlerpflicht gucken? Wären Sie lieber zu Hause auf der Couch oder wie bewerten Sie das?
Nö, also das ist schon sehr spannend im Stadion und die Spiele sind auch großartig, die ich bisher sehen konnte. Und ich fieber da von Anfang bis Ende mit. Und bisher hat das Daumendrücken ja auch geholfen. Ich hoffe, es bleibt so.
Herr Jessen.
Frage an den Bundeskanzler. Bei keinem von Ihnen hat bislang und auch nicht in der veröffentlichten Erklärung das Wort Entwicklungszusammenarbeit eine Rolle gespielt. Warum eigentlich nicht? Kürzungen in einem Ressort, das nicht zu den politischen Großgrundbesitzern dieser Regierung gehört, von über 10%, sind ein massiver Einschnitt. Willy Brandt hatte die Entwicklungszusammenarbeit mal auf die Vorderbühne der deutschen Politik geholt. Warum lassen Sie es zu, dass sie jetzt wieder in den Hintergrund tritt?
Zunächst mal ist es so, dass wir ja zu jeder einzelnen Haushaltsposition Ihnen was sagen könnten, weil wir ja alles besprochen haben, die einzelnen Ressorts. Ich hatte Ihnen schon bereits unsere Arbeitsmethode beschrieben. Wir haben mit einzelnen Ressorts eine Verständigung herbeigeführt und haben dann geguckt, was ist die Restaufgabe, die wir auch auf sehr gute Weise gelöst haben, sodass das nicht zu weiteren Einschränkungen bei den Ressorts oder irgendwelchen Sparmaßnahmen führen musste. Und was die konkrete Situation betrifft, haben wir deshalb auch für die Entwicklungszusammenarbeit vorgesehen, dass die Mittel oberhalb des Finanzplans veranschlagt sind. Da ist eine Stabilität reingekommen. Und was außerdem für diesen Bereich auch sehr bemerkenswert ist und sich unterscheidet von den früheren Jahren, wir haben auch in der Finanzplanung der nächsten Jahre diese Stabilität verankert. Wenn Sie sich auskennen in diesem Bereich, werden Sie sich erinnern, dass oft der Haushalt in der Finanzplanung immer absank. Und dann, wenn es näher kam, wurde das dann nachkorrigiert und wurde höher. Jetzt kann auch langfristig geplant werden, was auch für die Entwicklungs- Zusammenarbeit eine ganz große Rolle spielt, weil man weiß, in den nächsten Jahren kann man sich auf einen Pfad verlassen, der nicht abrupt nach unten geht, sondern eine Stabilität hat, was, glaube ich, wichtig ist. Ein Satz noch. Deutschland wird als Land mit 84 Millionen Einwohnern unverändert der zweitgrößte Geber von Entwicklungsmitteln für die Entwicklungszusammenarbeit bleiben. Das wird sich auch in Zukunft als richtig erweisen.
Nachfrage zur aktuellen Situation. Hat der Erdrutschsieg von Labour in Großbritannien eine Auswirkung, eine ermutigende Auswirkung möglicherweise auf den sozialdemokratischen deutschen Bundeskanzler, seine Regierungsführung? Keir Starmer wird ja als Anagramm inzwischen in England ausgesprochen als Stierkarma, was man ja auch als sozusagen Beschreibung einer ruhigen Art der Regierungsführung ansehen konnte. Sehen Sie sich da in einem neuen Bündnis?
Ich danke Ihnen für die Vorlage. Ja.
Könnten Sie doch bitte eine kurze Bewertung dieses wahrhaftigen Erdrutschsieges in einem europäischen Umfeld vornehmen, das politisch eher in andere Richtungen geht?
Zunächst mal freue ich mich über den Wahlsieg des Vorsitzenden unserer Schwesterpartei in Großbritannien. Ich kenne Herr Keir Starmer persönlich, wir haben uns öfter unterhalten und getroffen. Das wird ein sehr guter, sehr erfolgreicher Premierminister sein. Ich bin da ganz fest von überzeugt. Und im Übrigen ist es so, dass wir ja als Regierung mit den britischen Regierungen gut zusammenarbeiten. Das war auch in dem letzten Jahr, in der letzten Zeit so. Und es ist gut zu wissen, dass das auch für die Zukunft so sein wird. Ich habe auch den Eindruck, dass wir nicht sehr viel Mühe haben werden, die Beziehung zwischen Europa und Großbritannien und zwischen Deutschland und Großbritannien gut weiterzuentwickeln. Und natürlich ist es nicht schlecht, wenn sozialer Zusammenhalt, Modernisierung der Volkswirtschaft, Aufbruch auch ein großes Thema ist in unserem Nachbarland, Großbritannien. Mir war auch wichtig zu sehen, im Übrigen, dass das große Thema Respekt auch ein zentrales Thema der politischen Kampagne von Keir Starmer gewesen ist. Sie wissen, es ist mir sehr wichtig.
Herr Brodbeck.
Herr Schulz, nochmal eine Fußballfrage. Der türkische Präsident Erdogan hat sich ja angekündigt, wird kommen zum Fußballspiel. Werden Sie das nutzen? Also A, wie beurteilen Sie das? Werden Sie das nutzen, um ein Treffen zu initiieren? Kommt es möglicherweise zustande? Und falls nicht, wie groß ist Ihre Betrübnis darüber?
Ich freue mich über den Besuch des türkischen Präsidenten, wie übrigens auch vieler Staats- und Regierungschefs, auch mancher Königshäuser hier bei diesen Spielen. Und wir versuchen überall zu gewährleisten, dass auch immer Vertreter der deutschen Regierung dabei sind, was ich glaube auch ein ganz großes Zeichen des Respekts ist. Und darum bemühen wir uns dann jeweils wieder ganz konkret. Das ist ja auch so bei den Spielen, wo ich jetzt bin, wie zum Beispiel heute Abend. Da sind oft auch Vertreter der Regierung. Und so wird es heute ja auch sein.
Dann machen wir hier vorne.
Florian Schmidt von T-Online, eine Frage an Sie drei jeweils. Es ist jetzt ja nicht das erste Mal, dass Sie einen solchen Sitzungsmarathon hinter sich haben. Tatsächlich war es ja auch im Dezember schon der Fall. Was haben Sie bei diesem Mal übereinander auch gelernt, ganz persönlich, über den jeweils anderen? Gibt es Dinge, über die Sie jetzt lachen können, die Sie besser voneinander verstehen? Wie ist das?
Ich glaube, wir sind alle unverändert geblieben, haben wir herausgefunden. Aber natürlich ist es so, dass wir uns sehr viel Mühe gegeben haben, möglichst die Arbeitsprozesse zu effektivieren. Wir haben ja sehr früh gewusst, wie viel Zeit wir brauchen werden, wegen der Größe der Aufgabe, die da vor uns zu bewältigen ist. Haben gesehen, dass wir möglichst wenige Nachtsitzungen hatten. Das ist auch gelungen bis auf die letzte Nacht. Und es ist oft sehr lustig.
Ergänzung von den
anderen? Alles gut.
Dann machen wir in der Mitte. Bitte schön, Herr Kollege.
Was macht Sie drei so sicher, dass es nicht so läuft wie bei den Haushaltsverhandlungen 2024, wo bereits kurz nach der Verkündung eines Kompromisses die ersten Kompromisse aufgeschnürt wurden von den jeweiligen Fraktionen? Es gab schon ähnliche Fragen, aber wenn ich jetzt an Herrn Özdemir und die Bauern erinnere oder an andere Bereiche, wo dann Kompromisse aufgeschnürt worden sind, was haben Sie als Koalitionspartner gelernt, dass es diesmal besser läuft?
Es ist das feste Vorhaben aller Beteiligten, dass es genau so nicht laufen soll wie beim letzten Mal. Im Übrigen sind ja die allermeisten der Verständigungen, die wir das letzte Mal getroffen hatten, auch was geworden. Und insofern haben wir das jetzt versucht, noch so weiterzuentwickeln, dass es für das ganze Paket geht. Wir werden das ja in kurzer Zeit in der Regierung haben und dann beschließen.
Dann machen wir zwei Reihen hinter Ihnen weiter. Herr Kollege.
Danke, Fabian Busch von web.de und GMX. Frau Dröge hat heute gesagt, sie hätte es bedauert, dass man nicht mit Herrn Merz noch sprechen konnte. Deswegen eine Frage an Herrn Scholz. Welche Rolle haben Überlegungen gespielt, auch die Union mit einzubinden bei ihren 23 Sitzungen?
Die Frage verstehe ich nicht ganz. Deshalb würde ich sagen, wir haben die Aufgabe als Regierung, einen Haushaltsentwurf zu erstellen, dem Deutschen Bundestag zuzuleiten. Und der ganze Respekt der Regierung vor dem Bundestag bedeutet, dass jetzt, wenn das dann geschehen sein wird, mit dem Beschluss des Haushalts im Kabinett und dem Beschluss der Wachstumsinitiative und des Nachtragshaushaltes für das laufende Jahr, dass unter Zuleitung Anfang August, dass dann das Parlament das Wort hat. Und da reden wir mit allen und stehen für alle Fragen und Auskünfte zur Verfügung.
Frau Lehmann.
Stichwort Parlament. Herr Lindner, eine Nachfrage an Sie. Herr Mützenich hat heute Morgen gesagt, das Instrument Notlage Schuldenbremse sei für ihn noch nicht vom Tisch. Wie sieht es für Sie aus?
Für die Bundesregierung ist die Frage beantwortet. Das Parlament muss dann in eigener Verantwortung entscheiden. So wie ich es aber wahrnehme, gibt es nach meinen Informationen keine parlamentarische Mehrheit für einen Überschreitensbeschluss.
Okay. Und eine Nachfrage zum Digitalpakt Schule. Stimmt es, dass der Bund sich aus der Weiterfinanzierung zurückziehen wird, also dass es Aufgabe der Länder sein wird, die Schulen?
Nein, wir suchen eine Anschlussregelung, das zuständige Haus. Okay. Frau Zimmermann.
Herr Bundeskanzler, jemand, der nicht so zufrieden ist mit diesem Entwurf, ist Boris Pistorius. Wie haben Sie dem Verteidigungsminister gegenüber verteidigt, dass er so viel weniger bekommt, als er angemeldet hatte?
Der Bundesverteidigungsminister kriegt sehr viel mehr, als was in der Finanzplanung stand, aus gutem, richtigen Grund. Denn er muss ja das schaffen, dass wir die Bundeswehr besser ausstatten, all die Defizite der vergangenen Jahrzehnte aufarbeiten und nachholen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir nicht nur Mittel bereitstellen, auch oberhalb der ursprünglichen Finanzplanung immer gewährleisten, dass das oberhalb der 2% ist, oder dass die 2% immer erreicht werden, sondern dass wir das eben auch jetzt endgültig klar gemacht haben, dass das auch nach Auslaufen des Sondervermögens gilt. Das war bisher, glaube ich, das große Hemmnis für eine gute Weiterentwicklung der Bundeswehr. Und da haben bestimmt viele gedacht, so, das ist ja schon öfter gesagt worden. Und dann sieht man später, das kommt ganz anders mit der Tatsache, dass wir jetzt mit dem Haushalt für das kommende Jahr und der Finanzplanung, die bis in das Jahr 2028 reicht, genau das abbilden, ist diese Sicherheit entstanden. Und wir haben ja auch gesagt, die Bundeswehr und der Verteidigungsminister sollen auch das tun, was jeder gute Geschäftsmann, jede gute Geschäftsfrau tut, nämlich Bestellungen auslösen, die nicht nur fürs nächste Jahr sind, sondern wo man dann auch mit der Rüstungswirtschaft die notwendigen langfristigen Vereinbarungen treffen kann.
Aber er kriegt schon 5 Milliarden weniger, als er dachte.
Hoffte. Als er gefordert hat.
Ja.
Was ja übrigens seine Pflicht ist, als Bundesminister, das aus seiner Sicht wünschbare, notwendige einzufordern. Und Haushaltsgespräche werden geführt, um das jeweils vom einzelnen Ressort Geforderte zu prüfen, hinsichtlich des Notwendigen und Möglichen. Und das ist hier passiert, übrigens dann im Ergebnis einvernehmlich.
Wir haben jetzt noch 5 Kolleginnen und Kollegen, die würde ich gerne noch dran nehmen. Ich lese, die Fragen werden kürzer, die Antworten werden auch kürzer, das begrüße ich sehr. Und dann machen wir weiter mit Herrn Decker. Sie haben sich gemeldet, Herr Decker.
Eine Frage an Herrn Lindner. Haben Sie eigentlich mal erwogen, die Ampelkoalition zu beenden, weil Ihnen das bei der nächsten Bundestagswahl möglicherweise genutzt hätte? Oder waren Sie aufgrund dessen immer in so einer starken Verhandlungsposition, dass das gar nicht nötig war?
solche Überlegungen haben keinerlei Rolle gespielt.
Zu keinem Zeitpunkt?
Zu keinem Zeitpunkt. Und das Ergebnis, das wir Ihnen hier einmütig präsentieren können, spricht ja für sich.
Herr Kollege.
Markus Pohl, ARD Politikmagazin Kontraste. Eine Frage an den Finanzminister, aber auch an den Bundeskanzler. Herr Lindner, Sie haben gerade selber auf den schlechten Zustand der Infrastruktur im Land hingewiesen. Wir haben einen riesigen Investitionsstau. Das Institut der Deutschen Wirtschaft hat kürzlich eine Studie rausgegeben, wonach in den nächsten 10 Jahren 600 Milliarden Euro notwendig wären an zusätzlichen Investitionen. Warum halten Sie vor diesem Hintergrund an diesem Mantra der Schuldenbremse weiterhin fest, die ja auch international kritisiert wird?
Wir sind in der Lage, die Investitionsnotwendigkeiten dieses Staates aus dem laufenden Haushalt zu decken. Ich hatte darauf hingewiesen, dass wir mit 57 Milliarden Euro im Haushalt ein historisches Hoch haben, das wir nochmal verstärkt haben gegenüber dem vergangenen Jahr. Mit dem Klima- und Transformationsfonds sind wir bei 100 Milliarden Euro Investitionen. Schauen Sie, in der Regel ist es so, dass die Investitionsmittel, die in den Haushalten eingeplant werden, gar nicht alle abgeflossen sind. Deshalb ist es ja so richtig, dass diese Regierung eine Initiative ergriffen hat, die Planungs- und Genehmigungsverfahren drastisch zu beschleunigen, damit Geld, das zur Verfügung steht, auch tatsächlich genutzt werden kann zur Verbesserung der Infrastruktur. Ich will ferner zu Ihrer Frage noch mal unterstreichen, dass die Schuldenbremse geltendes Verfassungsrecht ist. Man kann die Demokratie nicht schützen, indem man die Verfassung schädigt. Man kann sich bemühen, um Mehrheiten die Verfassung zu ändern, aber solange die Verfassung da ist, gilt sie im Rechtsstaat und muss beachtet werden. Wir haben zudem europäische Fiskalregeln, die der Nettoprimärausgabepfad, den die Europäische Kommission uns vorgegeben hat. Der erlaubt keine zusätzlichen Spielräume, nicht durch Sondervermögen, nicht durch Veränderungen an unserer Verfassung. Auch europäisches Recht sollten wir achten, denn wenn Deutschland als größte Volkswirtschaft Europa sich über den gerade erneuerten Stabilitäts- und Wachstumspakt hinwegsetzen würde, was wäre das für eine Botschaft an andere, gerade auch hochverschuldete Mitgliedstaaten? Deutschland muss auch in fiskalpolitischer Hinsicht führen durch Vorbild. Und zuletzt zahlen wir auf Schulden hohe Zinsen.
Herr Bundeskanzler?
Irgendwas haben Sie mich auch gefragt, aber Sie haben ja eigentlich nur Herrn Lindner befragt. Deshalb dachte ich,
ich meinte auch an Sie, und Sie als ehemaliger Finanzminister und als Hauptverantwortlicher dieser Regierung haben ja sicherlich auch eine Position.
Na, Sie werden ja sogar, wenn Sie lange genug zurückschauen, auch herausfinden, dass ich auch zu den Abgeordneten zähle, jedenfalls nach meiner Erinnerung, der sogar in verantwortlicher Funktion dafür geworben hat, dass wir eine Schuldenregel in unser Grundgesetz schreiben. Und wenn Sie die Position zum Beispiel meiner Partei kennen, dann ist es ja die, dass man sie mal perspektivisch anschauen soll, wie man sie weiterentwickeln kann, aber ja nicht abschaffen. Das ist, glaube ich, gar nicht, was mehrheitlich in Deutschland vertreten wird, weil wir ja solche Schuldenregeln auch brauchen. Und dass wir bestimmte Dinge machen können, zeigt dieser Haushalt. Das finde ich ist sehr interessant und wird auch, wenn der dann vorliegt, glaube ich, auch Ihre interessierte Betrachtung verdienen. Denn da sind die Möglichkeiten, die wir in diesem Rahmen haben, genutzt worden, mehr als das früher der Fall war. Und das ist auf eine sehr kluge und auch intelligente Weise geschehen. Und im Hinblick auf die weitere Zukunft ist es ja auch so, dass wir da auch Möglichkeiten haben. Der Finanzminister hat dargestellt, dass wir etwa im Jahre 2028 möglicherweise wegen der geringen Gesamtverschuldung Deutschlands dann auch Möglichkeiten haben, was bei der im Hinblick auf die Notwendigkeit, Kredite zu tilgen oder eben erstmal nicht. So.
Herr Safferberg.
Ja, ich habe eine Frage zum politischen Marketing, Herr Bundeskanzler. Also mir ist aufgefallen, dass Sie manchmal Begriffe benutzen aus der Automobilindustrie oder aus dem Sport oder aus Asterix und Obelix. Also einige Beispiele.
Wann war das mit Asterix und Obelix?
Genau, also ich bin Liebhaber, vielleicht Sie auch. Wachstumsturbo, Deutschlandtempo und Doppelwumms. Also meine Frage ist, warum benutzen Sie solche Begriffe so gerne?
Weil Sie mich dann danach fragen. Und diesmal sind wir auf Wachstumsinitiative gekommen. Bitte verbreiten.
Also Wachstumsinitiative ist vielleicht ein bisschen, ja, mit Verlaub etwas langweiliger, aber diese drei andere Beispiele, ja, die sind etwas prägnant, aber wie kommen Sie dazu? Bedenken Sie die selbst oder haben Sie davor die Spin-Doctors oder wie kommt es dazu?
Sie sollten sich das nicht überkompliziert vorstellen, aber manchmal denkt man ja, damit alle immer über das Gleiche reden, braucht es einen Namen.
Wissen wir nämlich das Wachstumstrank.
Dann haben wir jetzt noch zwei Kolleginnen hier vorne. Wir fangen hier der Seite an, vielleicht so oder da.
Ja, Susanne Landwehr, Deutsche Verkehrszeitung. Herr Lindner, Sie sagten eben 52 Milliarden Investitionen in diesem Jahr, 57 Milliarden im nächsten Jahr. Wie hoch ist der Anteil der Verkehrsinvestitionen?
Also ich würde ungern jetzt einzelne Einzelpläne darstellen. Oft genug werde ich ja auch immer nach genau den Mitteln für die einzelnen Verkehrsträger gefragt. Sie haben jetzt nur nach dem Einzelplan gefragt und nicht wie sonst spezifisch zu einzelnen Verkehrsträgern. Aber das wäre wirklich dann ein Diskussionspunkt, den wir wie üblich miteinander besprechen, wenn der Haushalt insgesamt vorliegt. Wir haben jetzt ja eigentlich keinen einzelnen Entwurf vorgestellt von unserer Seite.
Sie hatten aber eben 300 Millionen genannt für die Autobahn GmbH. Das ist ja eine Einzelheit.
Ja, noch aber mehr, das,
was jetzt in den Verkehr fließen soll, aber, zum Beispiel DB?
Ja, aber das hat nur eine Bewandtnis, weil es ja im Haushaltsvollzug 2024 zu Engpässen bei der Autobahn GmbH gekommen ist. Und bei anderen Verkehrsträgern und den Investitionsnotwendigkeiten in diesem Jahr nicht. Und deshalb gibt es auch nur in diesem Jahr für die Autobahn GmbH gewissermaßen den Nachschlag, damit das, was da projektiert ist, auch erfolgen kann. Nur aus dem Grund habe ich es vor die Klammer gezogen. Alles andere dann ja in Kürze. Und dann sprechen wir auch wieder über einen Radwegebau und so weiter, wie immer.
Hier ist Hans, der informelle Alterspräsident hier. Aus Erfahrung geborener Hinweis, es lohnt sich, Jung und Naiv zu unterstützen, per Überweisung oder PayPal. In die Beschreibung. Das ist gleich ein ganz anderer Hörgenuss. Ehrlich.
Dann die letzte Frage an die Kollegin heute.
Hallo, Anna Plasencia, Deutsche Welle. Mich interessiert brennend Ihren Fußballtipp von allen drei für heute Abend. Es interessiert mich, weil ich Spanierin bin. Also überlegen Sie gut, was Sie sagen. Herr Lindner, ich versuche es auch bei Ihnen nochmal. Wenn man sich die Infrastruktur anguckt, jetzt gerade bei der Euro mit der Deutschen Bahn, wenn man sich den Wohnungsmarkt anguckt in ganz Deutschland, dann sind wir überhaupt kein Vorbild mehr. Ich frage mich, ob wir in 12 Tagen Überraschungen erleben werden, über Lücken, die Sie jetzt vielleicht nicht nennen und Löcher, die man stopfen will, aber nicht kann, damit wir halt nicht mit Zahlen spekulieren. Vielleicht können Sie dazu sich noch mal kurz äußern. Und ich bin nicht sehr zufrieden mit der Antwort über den Besuch des türkischen Präsidenten Erdogan und ob Sie ihn vielleicht sprechen, mit ihm telefonieren würden und wie Sie diesen Besuch bewerten. Ist er politisch oder sportlich? Aber Ihren Tipp vielleicht zuerst. Deutschland, Spanien?
3-1.
3-1 ja, für?
Geht nicht gut für Sie aus.
Okay.
Ich habe schon gesagt und wiederhole das gern, 1-0 für Deutschland.
Ich bin bei 2-1.
Auch Deutschland?
Ja, sicher.
Okay.
Aber es waren ja noch zwei konkrete Fragen.
Ja,
ehrlich gesagt habe ich die konkrete Fragen.
Müssen wir uns gedulden 12 Tage lang, damit wir vielleicht eine grobe Zahl, die heute auch schon gefragt wurde, erfahren über Lücken und wie diese Lücken geschlossen werden?
Welche meinen Sie?
Haushaltslücke?
Ja, wir legen
Ausgaben?
Ja, wir legen ja einen Haushalt dann am 17. vor und der Haushalt wird dann ja ausgeglichen sein. Also ohne Lücke sozusagen.
Wie hoch ist die Lücke?
Das war ja unser Bemühen, dass wir jetzt die Voraussetzungen politisch dafür geschaffen haben, in einer nicht ganz einfachen Operation. Ich habe gesagt, Neuvergewisserung der Grundlage des gemeinsamen Handelns. Das war ja nicht eine normale Haushaltsaufstellung, sondern das gestaltet sich gelegentlich komplizierter. Deshalb ist ja der Bundeskanzler und sein Stellvertreter mit hier vorne und nicht nur ich. Es ist eben mehr als nur Haushaltsaufstellung. Es ist Vermessung der Spielräume einer Koalition. Und der Mühe haben wir uns unterzogen und jetzt geht's handwerklich weiter.
Okay.
Ich will Ihnen gerne die Antwort nochmal geben. Ich freue mich, dass Herr Erdogan Deutschland besucht, dass er das Fußballspiel besucht. Ich habe einen ständigen Austausch mit dem türkischen Präsidenten. Wir telefonieren oft, wir begegnen uns bei internationalen Zusammenkünften. Und gegenwärtig ist ja eine Zeit, in der unglaublich viele Staats- und Regierungschefs Deutschland besuchen. Und nicht mit jedem habe ich dann ein direktes Treffen. Es sei denn, wir sind im gleichen Spiel versammelt.
Okay, dann werden wir sehen. Vielen Dank. Danke.
Ich bedanke mich bei meinen Gästen, ich bedanke mich bei Ihnen. Aber allen denen, die jetzt nicht dran gekommen sind, bitte ich um Entschuldigung. Und ich wünsche ein schönes Wochenende. Ja,